Coco hochkonzentriert, wie vor so einer Live-Sendung gerade. So,
wirklich?
Und Coco? Die rote Lampe leuchtet. Hallo und herzlich willkommen auf der Showbühne mit Coco.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe, weil ich einfach eine fürsorgliche Hundemutter bin? Ich dachte, guck mal, der arme Kerl sitzt da hinten. Heute hat er, glaube ich, gar keinen Bock, hier zu sein.
Darauf nehme ich jetzt keine Rücksicht, weil ich so sehr auf diese Folge
gewartet
habe.
Ich auch. Ich bin auch richtig hyped.
So kein
okay. Let's go!
So, bitte haltet jetzt alle den Mund. Jelle will arbeiten.
Dann geht's jetzt los, oder?
Es geht los.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Coco, liebe Luca.
Tilo.
Ich freue mich, dass wir hier uns alle versammelt haben, als Hörende und als Menschen, die mir gegenüber sitzen. Und wir werden heute über Literatur reden. Das macht mich sehr glücklich. Wir werden über das Buch Unter Wasser sprechen.
Ja.
Von Tara Mannen wird sie ausgesprochen. Mhm. Interessanterweise will ich gleich in die Anmoderation reinbauen, hat mir meine Mutter heute früh in der Buchhandlungs-WhatsApp-Gruppe zu diesem Buch unaufgefordert eine Rezension, eine Mini-Rezension. Meine Mutter schreibt immer so drei Zeilen.
Nee, das ist unfair. Das sind unlautere Mittel.
Nee, pass auf, kommen wir später
Was
zu.
Was hat sie geschrieben? Ich will unbedingt wissen.
Erzähl ich gleich, wenn diese Moderation vorbei ist. Wir steigen dann damit ein in dieses Gespräch. Okay. Und wir haben jetzt eigentlich, wir können diese Überraschung schon auflösen, ne? Wir werden wahrscheinlich nicht eine Stunde über dieses
Nein.
Buch sprechen und haben uns deswegen entschieden.
Warum?
Warum wir nicht eine Stunde über dieses Buch sprechen werden, werdet ihr dann relativ schnell erfahren, nämlich in den nächsten 15 Minuten, weil dann werden,
ach,
wir, werden wir über dieses Buch sprechen und haben uns entschieden, wirklich einen großen Lebenstraum von mir zu erfüllen. Also nach Sachalin reisen, eine Insel im Osten von Russland.
Wer kennt sie nicht?
Es ist ein Traum von mir. Mhm. Auf dem Mond einmal zu sein, Traum von mir. Unter Wasser atmen können, Traum von mir. Fliegen können, wie ein Vogel, Traum von mir. Und über den Regenroman sprechen.
Oh,
in diesem Buchclub.
Und wir erfüllen dir das.
Traum von mir. Dieser Traum wird heute in Erfüllung gehen und wir haben deswegen entschieden, wir reden kurz über dieses Buch.
Ja.
Und dann reden wir über den Regenroman. Aber zuerst beginnen wir darüber zu sprechen, dass ich in Japan war und euch beide was mitgebracht habe.
Oh.
Als Buchmensch.
Wie hype kann man auf Geschenke aus Japan sein?
Also diese ganze Folge ist ja wie eine riesengroße Wundertüte, Überraschungsfolge.
Also ich habe so ein buchbezogenes Geschenk. Es ist ungleich verteilt. Coco kriegt mehr.
Ich bin auch sehr viel älter.
Ja.
Sagt nichts.
Aber beide bekommt ihr und du etwas, worüber ihr mich verlacht habt. Intensiv, glaube ich.
Oh Gott, die Liste ist so krass lang.
Horrorroman, japanischen Horrorroman.
Buchbeutel.
Oh, aber wunderschön. Aber
wunderschöne Buchbeutel, in denen Taschenbücher transportiert werden, ohne dass sie kaputt gehen.
Oh
das
Gott,
ist von
ist
der,
schön. Merch-Idee für Frankfurter Buchmesse. Here
I come. Moment, da will ich dann mitmachen, weil diese Buchbeutel.
Nee, sorry, bei Kapitalismus hört die Freundschaft auf.
Du, guck, das ist deiner. Die Taube.
Oh Gott, ist das schön.
Das ist wirklich liebevoll.
Ich nehme jetzt mal aus deinem Geschenkbeutelchen diesen raus.
Oh nein,
das ist dein Buchbeutelchen.
Ich drehe durch.
Ein Stück Kuchen. Und das ist was da drin ist, ist auch. Du kannst gerne, könnt euch alles angucken. Wir
danke,
reden darüber.
Danke, Tilo. Ich also
vielen Dank. Was heißt Danke auf Japanisch bitte?
Arigato gozaimasu. Oder
dann das?
Domo, die Kurzform.
Okay, dürfen wir.
Wir können kurz darüber.
Pass auf. Ich packe jetzt eine Sache aus, weil ich da so heftig. Es ist ein Smith. Kennst du?
Mhm. Hä?
Nein, ich kenn's nicht. Ich hab
das Coco geschickt aus Japan. Guck mal, das ist doch, da musste ich eigentlich denken, ja, liebe ich. Ich so, hä,
willst du mich verarschen? Das kennst du nicht. Ich folge ganzen Accounts, die nichts anderes machen, außer. Halt bitte mal kurz mein Mic. Die machen dann so.
Das ist richtig cool.
Eine Blindbox. Oh, Luca, guck mal noch mehr. Oh Gott.
Kleine Hundeaufkleber.
Kleine Hundeaufkleber. Das stickern wir uns gleich.
Ich kann nicht mehr. Du musst es so zeigen in die Kamera. Alles.
Die hier?
Nee,
die. Also kommt mein Buchclub der Geschenke.
Ja. Also pass auf, ich mach jetzt, ich glaube, die heißen Smisky.
Ja. Das sind so Sammelfigürchen sind es.
Dann mache ich ein ASMR mit meinen natürlichen Nails.
Ja.
Und dann machen die, weil das sind ja Blindboxen. Also ich kann jetzt einen von diesen Figuren haben, wie hier drauf ist. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt. Hätte ich eine Brille auf oder Kontaktlinsen, könnte ich mir jetzt sagen, oh, ich würde am liebsten den und den haben, aber ich hype es ja sowieso krass.
Ich bin so aufgeregt.
Das gibt es, ich kann ja mal, während du auspackst, das gibt es in unzähligen Editionen. Also es gibt die Bauarbeiter Sminski, es gibt die Kunst, es gibt die Faulenzer, es gibt die Depressiven, es gibt die in der Badewanne sitzen.
Welchen hast du die? Ich habe sehe gar nicht. Ich habe minus 4 Dioptrien.
Die Entspanner. Da ist nämlich einer mit dem Buch dabei. Und ich hoffe natürlich, dass du den mit dem Buch hast.
Oha.
So, und dann machen die alle so, passt auf.
Das ist so eine kleine Sammelkunst. Also die Japaner haben es.
Mann, du musst das nicht erklären. Jeder Mensch mit Verstand kennt sowas. Das ist. Ihr seid solche Loser, wirklich. So, dann macht man ASMR.
Ah ja, machst du sehr gut. Man hört es sehr gut, man hört es hier sehr gut im Kopfhörer.
So, und dann machen die alle so, für die Community, wo es der aufdingt, dann guckt man selbst nicht hin.
Das ist so crazy.
Willst du mich veräppeln? Ich wirklich, ich folge ganzen Accounts, die das machen.
Wir haben einen anderen Algorithmus, glaube ich.
Lassen die das erst die Community sehen.
Oh, oh mein Gott!
Süß! Was tut er?
Er greift
mal,
nach
dir. Der Hund.
Er greift nach dir. Er möchte, dass du ihn in den Arm nimmst. Und jetzt pass auf, das, was ich natürlich total geil finde, weshalb ich das überhaupt aus dem Regal genommen habe, ja, ist die leuchten im Dunkeln.
Ja, das ist krass. In meinem sehr dunklen Zuhause.
Ein bisschen gruselig auch, sag ich ehrlich.
Hä? Das wirst du...
Wenn das so im Dunkeln
der
leuchtet.
Der betet irgendwas an, guck mal.
Nein, der ist so, Mama!
Ich hätte auch gesagt, der betet.
Wie schön
an,
ist
so.
Das? Wie schön ist das?
Du, da ist ja noch einer drin. Aber warte, wollen wir damit wirklich die Folge verbringen, wie Coco Sachen auspackt? Und ich habe dir natürlich das Beste mitgegeben.
Wasser?
Ja, das ist ein Schlüsselanhänger davon.
Oh nein!
Aber
guck mal, das hat ein Gesicht.
Das ist wirklich extrem süß.
Da ist noch das viel wichtigste Geschenk, musst du noch rausnehmen und dann reden wir über Literatur. Mhm. Da, such mal, du wirst es sofort finden. Zieh raus die Tüte, sonst das ist so ein viereckiges kleines. Das!
Ist es ein Nagelklipper?
Ja.
Warum habe ich Probleme? Findest du meine Nägel
nein
hässlich?
Jeder Mensch, der mir wirklich wichtig ist, bekommt, das ist ein life-changing Nagelknipper.
Okay, ist nicht schlimm.
Ich leide mein. Wir können sie teilen.
Ich leide, wenn wir den nächsten Dreh, Luca, bei dem wir es machen, da kriegst du meinen, darfst du benutzen. Ich mache den auch immer sauber, keine Sorge. Ich habe auch keinen Pilz oder so, sondern kannst du einfach benutzen. Der G1203.
Ist das ein King, Leute, Nagelknipper?
Nein. Das ist der Mercedes-Benz.
Unter den Nagelknipsern.
Unter den Nagelknipsern. Du wirst in den. Wie schnell wachsen die bei dir? Bei mir so, wenn es warm ist, so alle zwei Wochen muss ich knipsen.
Mehr, schneller.
Gut. Du wirst den Tag herbeisehen, wann die Nägel. Du wirst in Zukunft auf deine Nägel gucken und sagen, ist es schon lang genug, um es wieder zu knipsen?
Es ist so schräg, dass ich mich sehr geehrt davon fühle.
Es ist. Als. Wirklich. Es ist eine kleine Party im Nagelbett.
Bin auch sprachlos.
Vielen Dank.
Ja.
Ich habe Süßigkeiten bekommen.
Du hast, und diesen Buchbeutel natürlich.
Und den Buchbeutel.
Ja. Ich musste, Luca, im Büro, es kriegt ja jeder im Büro, kriegt ja sukzessive was. Ich kann dir ja nicht so viel mehr geben als den Leuten aus deinem, weißt du, dann
ich
so.
Ich verstehe das.
Ja, so.
Ich verstehe das.
Also wollt ihr wissen, was ich Kati mitgebracht habe?
Ja.
Es gibt einen Italian Brainrod Schlüsselanhänger.
Ich liebe es.
Und das ist einfach
was
nur
ist das? Das kenne ich nicht.
Das müssen wir nicht kennen. So, stopp jetzt, Schluss.
Okay,
du musst dein Mikro.
Bitte, Sekunde, ich muss meinen Smisky kurz hier richtig.
Ich will aber nochmal, weil ich sehr viel japanische Literatur gelesen habe in Japan, Ryo Murakami, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Ich will, dass wir auf jeden Fall mal ein Japan-Special machen.
Meinst du dieses Buch, das ich extra für dich bestellt und gelesen habe, was seit Wochen meine Vorbereitung für dich ist?
Oh. Du hast es gelesen.
Ich habe es mir bestellt. Guck mal, da krieg ich selbst Gänsehaut.
Das ist wie, als würdest du mir einen Nagelknipser schenken.
Ich habe es.
Ich weiß nicht, ich bin ganz. Ich bin ein Fehl am Platz.
Nein, nein, nein.
Ob man als Außenstehende überhaupt noch folgen kann, wenn wir hier so querfeld einreden. Ich habe mir dieses Buch deinetwegen bestellt und es gelesen. Habe ich Luca geschrieben? Erinnerst du dich?
Ich hab's vergessen.
Das war das, was ich dir vorhin gesagt habe.
Und habe gesagt, dafür, ich mache dich richtig fertig, weil du jetzt nicht uns einfach irgendwas erzählen kannst über dieses Buch, was keine von uns kennt.
Ja. Mhm. Also Ryo Murakami, Superhits der Showa-Ära. Und ich lese gerade, das ist mir so heiß schon, ich lese gerade das zweite Buch von ihm, Coin Locker Babies. Und ich habe auch bei Instagram das kurz geschrieben. Mhm. Das ist, also das sind wirklich, du liest diese Bücher. Ich weiß, ich werde so ein bisschen wie die Wand das nie wieder vergessen, dieses Buch. Oder eben Regenroman, nie wieder vergessen. Oder Unter Wasser von Tara Mannen, sofort vergessen.
Mhm. Aber noch nicht mal mitgekriegt
noch
beim
mal,
Lesen.
So, aber, also, ja, du hast es jetzt gelesen, ja?
Ja.
Da möchte ich wissen, wie übel ist bitte dieses Buch?
Das ist jetzt unfair, weil du das natürlich nicht kennst. Das ist das krankste, perfideste, aber auch komplexeste, was ich je gelesen habe.
Ja.
Das ist...
Ein Beetreat. Ein Tilo Beetreat?
Es ist ein Tilo Beetreat?
Ich reiß dir mal an, worum es geht. Und du sagst, wenn ich das falsch sage, es geht um... eine Gruppe junger Männer, die alle wahnsinnig schräg auf ihre eigene Art sind, unfassbar introvertierte Japaner.
Ja.
Die finden zusammen in ihrer Schrägheit und singen Karaoke, sind aber dabei wirklich maximal schräg. Also dann beobachten sie auch immer eine nackte, also vermeintlich nackte Frau, man weiß es nicht, sie ist im Vorhang. Und onanieren dann alle da drauf, das ist ultra schräg. Und einer hat unfassbare Mordgelüste, kann man nicht anders sagen. Und er geht dann mit seinem Schwert los unter seinem Mantel völlig im Wahn und tötet irgendeine Tante. Also sie nennen die Frauen auch die ganze Zeit, das sind so Frauen, die alt sind wie ich.
Krass.
Und aufgrund diesen ersten Mordes entbrennt eine Fehde zwischen diesen zwei Gruppen, die andere, also einmal die japanischen jungen Männer und einmal die Frauen so Anfang
also
40.
Die Frau, die umgebracht wurde, hat einen Freundeskreis auch von vier Frauen,
glaube
ich.
Die auch Karaoke zusammen singen und so. Aber alles alleinstehende Frauen. Habe ich das richtig erinnert?
Genau, also sowohl die Männer als auch die Frauen wahnsinnig verbitterte, zynische, mit dem Leben eigentlich abgeschlossene Menschen.
Und dann entbrennt ein Krieg zwischen denen und die fangen sich an, gegenseitig nach und nach umzubringen auf die absurdeste Art und Weise.
Aber du mochtest das?
Wie Thilo sagt, man wird das nie wieder vergessen.
Du liest es und du denkst, also das Erste, was ich gelesen habe, war natürlich ein Autor, also ich als mit meiner Autorengeschichte dachte so, naja, sowas würde man heute nicht mehr schreiben.
Nee, ja.
So, und dann fällt dir aber auf, das ist total krass, weil das ist ein total krasser Beitrag zum Patriarchat und wie unangenehm das Patriarchat agiert in Japan in den 80ern. So, und wie das funktioniert, also könnte man doch noch heute machen. Und dann ist aber auch der Blick auf das, die Frauen in Japan, also wie die sich in den 80ern selbst wahrgenommen und gesehen haben, so dieser Unterdrückung, das ist ja bis heute, ist ja, ohne es zu pauschalisieren zu wollen, aber die japanische Gesellschaft ist noch sehr konservativ. Und das ist wie so ein Befreiungskampf, der dann zu einem Geschlechterkampf wird. Und du bist dann beim, du beobachtest einfach den Kampf der Geschlechter 30 Jahre literarisch, bevor das eigentlich so. Wie jetzt ist ja die große Zeit dieser Geschlechterkämpfe, Romane, nicht Sachbücher, die Sachbücher gab es schon länger, aber dieser Roman ist so ultramodern und gleichzeitig mega altbacken und wahnsinnig brutal.
Wahnsinnig brutal, aber so zwischendrin sind so heftig philosophisch diepe Sätze drin.
Würde ich den mögen.
Ja.
Nein.
Ja.
Nein.
100% würde Lukas.
Du kriegst heute einen großen Stapel Bücher
von mir. Ich
würde Lukas, würde sie.
Ich habe noch was anderes von dir lesen. Also
nee, das mag die nicht.
Also es ist, also was mir jetzt bei dem, also es ist das dritte Buch, was ich von ihm ja lese. Das erste, was ich gelesen habe, war Blaue Linien auf transparenter Haut, Heroinsucht. Das hatte ich auch schon mal erzählt hier im Podcast. Wirklich sehr bedeutendes Buch für mich. Ganz tolle Literatur. Das ist schon so abgespaceder. Und jetzt lese ich das dritte, Coinlocker Babies. Und es ist einfach, Ryo Murakami ist der Haruki Murakami für Coole. Es ist einfach der fantastische Realist. Auch diese Welten sind ja immer so, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und wie funktioniert das? Weil da gibt's auch, da kommt keine Polizei oder die kommen nicht ins Gefängnis dafür und die kommen immer, also du fragst dich so, wie geht das alles?
Ja.
Und besonders dieses Coinlocker-Babys, es beschreibt ein japanisches Phänomen in den 80ern, in dem knapp 200 Babys in Münzschließfächer gesteckt wurden, damit die dort drin sterben. Das ist ein wirkliches Phänomen. Und der Ryo Murakami hat eben zwei Babys sich genommen, also fiktiv, und die überleben lassen. Und die drehen völlig am Rad und nehmen sich, ähnlich wie in diesem Buch, zum Ziel, wir töten jetzt unsere Mütter. Das ist so krass, das ist John Irving, also das ist so ein Brummer, das ist ein richtig dickes Buch. Du erfährst das gesamte Leben dieser beiden Jungs, wie in einem John Irving-Roman, wo du einmal komplett durchgehst. Wo auch mal mit Mann geschmust wird, ist einfach bei John Irving so, ist aber auch bei diesem Buch so. Mhm. So eine ganz zarte Homoerotik, ganz zart. Und dann dreht es aber ins komplett Absurde. Und es macht mir so viel Freude zu lesen. Wirklich, ganz toll. Und es ist wie Haruki Murakami, aber Haruki Murakami ist eben Robinson Club. Und das ist wirklich Abenteuerurlaub in der Osttürkei.
Ich bin schon interested, muss ich sagen, alleine wenn Menschen so über ein Buch sprechen können, dann habe ich auch Bock, das zu lesen.
Und da bin ich sehr gespannt, ob du da irgendwas mit anfangen kannst.
Ja, aber dadurch, dass es so ein ganz schneller Read auch ist, weil es eben dünn ist, glaube ich, du wirst es mögen, einfach aus Literatur, als Blick auf das Buch, auf die Literatur und was das macht.
Ach, ich würde einfach am liebsten einfach direkt über Regenroman deshalb reden, weil ich ja auch so interessiert bin.
wir springen jetzt schnell, los, komm schnell unter Wasser.
Ja, warum haben wir uns heute überhaupt hier getroffen? Warum geht mein Mikro immer weiter?
Ich liebe, dass wir jetzt 20 Minuten über nichts geredet haben, was mit dem Buch zu tun hat, wegen dem wir da sind.
Ja, wir haben uns ja heute zusammengefunden, um über Unterwasser zu sprechen. Mhm. Das Buch, was von einer Person aus der Community vorgeschlagen wurde, die uns letztes Mal diese tolle Sprachaufnahme geschickt hat. Und ja, Thilo, du hast gerade eben noch eine Zusammenfassung gelesen, um was es ging.
Genau, also es geht um zwei Mädchen. In diesem Buch, zwei junge Frauen, erstens Mädchen, dann wären es junge Frauen, glaube ich, die zusammen auf einer Insel in Thailand gelebt haben, auf einer thailändischen Insel, auf der ich interessanterweise auch schon war. Also ich kenne sogar diese ganzen Orte und ich war ja auch 2005 in Thailand. Also ich war 2003 in Thailand und 2005 in Thailand. Also ich habe
2004 im Dezember war der Tsunami.
Ja, um diesen geht es in einer gewissen Metaebene in diesem Buch.
Ja.
Also es sind zwei Parallelgeschichten, die erzählt werden. Eine aus New York, der Hurricane Sandy wird erwartet. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte dieses großen Tsunamis, bei dem fast 250.000 Menschen ums Leben gekommen sind. In Thailand sehr viele, die meisten allerdings in Indonesien. Und es beschreibt die Trauer einer jungen Frau, die eben in diesem Tsunami ihre beste Freundin verloren hat.
Genau.
Die aber auch schon Trauer erlebt hat, beziehungsweise die haben sich kennengelernt, weil der Vater der Erzählerin dieses Buchs seine Frau verloren hat. Und es geht die ganze Zeit um Trauer. So.
Was hat dich gekillt? Steigen wir doch mit der Realität ein. Was hat dich gekillt?
Gekillt hat mich, dass ich, als ich über die Autorin mich informiert habe, ich irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht, ob es der Klappentext war oder im Internet, dass eine ganz berühmte literarische Person aus den USA an der Harvard University diese Frau als die wichtigste literarische Stimme der Gegenwart der USA beschrieben hat.
Oha.
Und ich fand das so, okay, das ist also was, also mir fallen,
das ist bold, ja.
Ja, das ist wirklich sehr viel. Und das ist ja ihr Debüt, dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist jetzt nicht irgendwie das 18. Buch, was sie geschrieben hat.
Ja.
Und sie unterrichtet, glaube ich, auch, die Autorin unterrichtet auch Literatur in Harvard.
Juniorprofessorin Englisch und englische Literatur in Harvard.
Also ich glaube, ich bin die Person von euch beiden, die das Buch am wenigsten schlecht fand. Fällt mir jetzt schon auf.
Ich habe noch nicht mal ein Urteil gefällt, aber ja.
Ja, aber ich merke das schon von.
Und ich habe es durchgelesen und fand es auch nicht schlimm zu lesen. Es hat mir auch irgendwie so eine gewisse Neugierde in mir ausgelöst, weil ich natürlich wissen wollte, wie beschreibt sie dann den Tsunami, der dann kommen wird. Also wie beschreibt sie diese Welle? Wie beschreibt sie Sandy? Mhm. Aber ich bin selten stolpere ich über Stil, weil es ja dann Autorenentscheidung ist oder Autorinnenentscheidung. Aber dieser Stil ist, entweder liegt es an der Übersetzung, ich weiß es nicht, so kitschig, so adjektiviert und so, wie man das wirklich eigentlich auch lernt, so schreibt man nicht.
Was aber lustig ist, weil es gibt ja diese große Szene am Anfang, wo sie nonstop sich Adjektive aufschreibt, um ihre Reiseartikel zu schreiben.
Ja, und da dachte ich dann so, hätte ich das damals fürs Lufthansa-Magazin so gemacht? Ich habe ja viel fürs Lufthansa-Magazin geschrieben. Also es gibt total viele Parallelen zwischen der Autorin und mir, was unsere Erlebnisse betrifft. Deswegen konnte ich da auch so reinfühlen mich. Mhm. Also es ist strengstens verboten zu adjektivieren, weil das natürlich, wenn du schreibst irgendwie, also wenn du zum Beispiel so Genuss beschreiben willst und du sagst, der saftig rot schimmernde, lustvoll glubschende Hummer liegt auf dem Teller und mir läuft meine süße Spucke im Mund zusammen, dann kommt mir die Kotze hoch als Leser, weil das ist ihre persönliche oder meine persönliche Empfindung, wenn ich es aufschreibe, aber niemals die Empfindung des Lesenden.
Ja.
So.
Ich habe mich auch das Ganze daran erinnert, ich habe früher, als ich jünger war, habe ich auch mal so geschrieben.
Wir haben alle so mal geschrieben.
Genau, und genauso habe ich geschrieben, nämlich auch so, sie hat ja dann beschrieben, die Hauptperson arbeitet für ein Reisemagazin und hat ja diese ganzen Adjektive in New York. Und dann schreibt sie, glaube ich, so Klammer auf, so, ich weiß, das ist total unrealistisch. Und genauso hätte ich das auch geschrieben. Ich hätte so einen Traumjob und so ein Traumleben geschrieben, wäre so, ich weiß, total unrealistisch, aber es ist wirklich so. Und in meiner großen Wohnung in New York habe ich dann Da hört für mich schon wieder auf, weil ich dann bin, das ist unrealistisch. Ich kann so eine Geschichte dann nicht. Also es ist, dann habe ich drüber nachgedacht, ob ich dieses Buch mehr gemocht hätte, als ich jünger war. Weil ich glaube, ich habe viele solcher Bücher gelesen, als ich, sagen wir mal, so 14 bis 16 war. Ich glaube, dann fände ich es auch noch mal krasser, weil ich glaube, dass wir auch alle, dadurch, dass wir viel lesen, viel härter mittlerweile mit Büchern sind. Weil ich dachte mir so, das hat man weggelesen, es hatte irgendwie eine Geschichte, die einen auch ein bisschen berührt hat. Aber wie du auch gesagt hast, es wird nicht nachhallen. Dieses Buch wird in 2 Sekunden vergessen sein.
Es ist prätentiös. Es ist so, dieses Buch ist so wie, es ist halt einfach Deutschleistungskurs. Es ist irgendwie Kursfahrt nach Weimar.
Ah, ein Studentenprojekt.
Ja, es ist Kursfahrt nach Weimar. Und weißt du so, ich bringe mit 2 Gramm Gras und irgendwie ein Brettspiel und dann der eine Nervige bringt dann mit, also ich habe jetzt hier dieses Reklamheft mit Schiller und ich möchte Schiller sein, nicht nur lesen. Und ich esse jetzt auch verschimmelte Äpfel.
Ja.
So.
Aber, also was ich mochte an dem Buch, und das ist leider wenig, und ich bin ja sehr selten so hart.
Ja, also
mit
wir
Büchern.
Sind ja selten so hart mit, also ja. Das haben wir ja wirklich selten.
Aber was ich wirklich mag, aber das kommt rein aus diesem, ich glaube, ich befürchte, das ist leider Voyeurismus. Ich war damals auch schon sehr into it bei den Folgen dieses Unglücks und ich finde immer, mich nimmt das immer extrem mit, wenn ich sehe, dass Leute Menschen vermissen und durch Leichenberge sich wühlen. Also wen nimmt das nicht mit? Ihr wisst, was ich meine. Das war ist gar nicht so lange her, gab es doch diesen Vorfall, dass in Thailand diese Schulklasse oder diese Fußball. Oder dass in dieser Höhle eingeschlossen war. Das wirklich, da habe ich das habe ich weggesuchtet, die, aber nicht, weil ich das irgendwie befriedigend finde, das Unglück von einem, ich will die Lösung davon sehen, ich muss sehen, wie das ausgeht. Und die eine Freundin ist ja auch ein Zwillingsmädchen, bin ja auch ein Zwilling, verliert ihre Zwillingsschwester, sowas nimmt mich krass mit. Also bei den Parts war ich so, oh krass, ich will hören, wie, es gibt ja auch diese Szene, wo sie beschreibt, dass es dieses Foto gibt und sie wundert sich, dass so ein Paar wie erstarrt stehen und wie konnte dieses Foto es überhaupt in die Welt danach schaffen. Sowas hat mich schon krass gecatcht, weil das ist eine Perspektive, die finde ich hochinteressant. Aber dann muss ich auch leider sagen, habe ich diese zwei Perspektiven auch gar nicht zusammengekriegt. Also ich habe einmal diese Tsunami-Situation gelesen, einmal diese New York-Situation, war so, ja, okay.
Das ist ein bisschen so wie so zwei Bücher und die Autoren wussten, schreibe ich jetzt über mein Single-Leben in New York.
Ja, genau.
Es geht dann ja auch so ganz viel irgendwie so sexuelle Entdeckung und ich habe irgendwie ganz viele Männer und ich nehme die mir mit und nehme sie mir einfach.
Und diese Härte, die sich auch mit diesen Chilischoten und so gibt, also das ist so, ich bin so ganz lost in diesem Text gewesen.
Es war auch einfach dann zu kurz, also da waren so ganz viele unvollendete Geschichten irgendwie erzählt. Ja. Stimmt.
Und warum ist das irgendwie relevant, dass sie für ein Reisemagazin, warum ist es eine so,
es ist sowieso random. Carrie Bradshaw, also hier Sex and the City, mit 250.000 Toten.
Carrie Bradshaw ist. Ja, okay. Ja. Ja. Wow.
So, das ist so, und irgendwie das fand ich keine gute Mischung.
Ja, ja,
so.
Ich fand's auch nicht, mich jetzt auch leider, und das sage ich wirklich sehr selten in der Öffentlichkeit, wenn mich was nicht catcht, aber das hat mich wirklich nicht
Ich glaube, wir trauen uns das auch zu sagen, weil es keine deutsche Autorin ist.
Ja, genau. Absolut, habe ich auch drüber gedacht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Genau, wir trauen uns das, glaube ich, dass, also weil, also Ich werde, glaube ich, nicht ein zweites Buch von ihr lesen.
Nee,
sie hat mich verloren als Leser, aber ich glaube, für Menschen, die. Ach, für wen ist das?
Also nein.
Ich würde, weiß es auch.
Doch, Leute, die jung sind und reinkommen ins Lesen. Also ich muss sagen, mir ist es.
Du hast vollkommen recht, das funktioniert.
Ja, aber ich finde es schon, also man kann sich das alles bildlich voll krass vorstellen. Ich finde schon, ich fand es auch ein bisschen zu too much an der einen oder anderen Stelle.
Wir machen das mal. Gib mir mal das Buch. Erzähl mal weiter und ich suche mal so eine Stelle raus, die so eine Furchtbarkeit darstellt.
Brauchst du nicht suchen, habe ich hier mir angeklickt.
Aber ich will noch Lukas' Gedanke zu Ende hören.
Entschuldige, bitte.
Aber mir ist es danach voll schwer gefallen, weil ich dann auch mir Gedanken gemacht habe, so, wie würde ich das Buch raten, weil sie schreibt ja über ein echtes, also über eine Sache, die wirklich passiert ist, die voll schlimm ist.
Ja.
Also, und ich meine, diese Bilder sind schon sehr eindrücklich, also auch sehr gewaltvoll und sehr schmerzhaft, wie sie dann über diese Suche von Menschen nach ihren Geliebten schreibt und über die Leichen, die da überall waren. Und dann ist es mir schon schwer gefallen, weil es mich natürlich trotzdem auch voll berührt hat.
Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, sie hat jetzt diese Bühne gewählt mit diesem Tsunami. Wirklich viel Leid.
Ja.
Irgendwie finde ich das ein bisschen arrogant auch. Zu sagen, das ist jetzt die Bühne, die ich für meinen Text wähle.
Ist sie denn in der Situation gewesen?
Ich glaube, es war so, dass sie in Singapur, hat sie doch studiert oder zur Schule gegangen. Und ich glaube, da hatte sie viele Klassenkameraden, die dann jemanden da verloren hatten. Irgendwie sowas. Ich habe ein Interview von ihr gelesen gehabt, aber ich habe es auch nicht mehr 100% zusammenbekommen, wie es war.
Oh, das ist das erste Mal, dass wir so hart sind in so einem Buch.
Ja, mir fällt es auch voll schwer.
Ja, es tut mir auch so leid, weil wir wissen alle, wie viel Mühe in so einem Buch steckt, aber es hat echt mir gar nichts gegeben.
Jetzt weiß ich nicht, was hier die Stelle, die da so markiert ist.
Das, und alles, was folgt. Da beschreibt sie ja, wie sie von der Welle weggerissen wird. Das finde ich krass.
War das gut oder schlecht?
Das war das Einzige, was mich wirklich mitgenommen hat.
Das ging es mir auch so. Diese Beschreibung fand ich sehr gut. Ja. Es gab auch dann später die Beschreibung von Thailand, wie Thailand danach versucht, sich zu heilen mit diesen Bars, die für niemanden Musik auflegen und so. Das fand ich gute Bilder.
Ja.
Das ist nicht alles, also es ist jetzt nicht ein Buch, was irgendwie so direkt so auf.
Es ist nicht die Biografie von Dieter Bohlen.
Genau,
ich hatte extrem Bock, danach diese Doku über Mantarochen zu gucken.
Also das hatte ich auch. Ja. Ich fand auch diese Mantarochen sehr toll. Ja. Also es gibt interessante Beschreibungen, aber Leute, es gibt so viele Neuerscheinungen.
Ja.
Da kann man andere lesen.
Ach, ich fand auch so Sätze gut, wie sie schreibt, noch nie, also die ThailänderInnen wünschen sich immer die Touristen weg und nie haben wir uns da mehr Touristen gewünscht, die wieder helfen oder in dem Moment helfen. Ja. Aber also diese Verzweiflung, vielleicht ist es auch das Thema, diese Verzweiflung von Menschen, die liebende Personen, die ihre Kinder suchen und der Leichenbank, das ist schon hart zu lesen. Ja?
Und ich fand natürlich auch trotzdem das Thema Trauer, da hat sie schon ein paar Fragen aufgeworfen, die ich ganz gut finde.
Okay.
Dass sie als Person, die ihre beste Freundin verloren hat, irgendwie nicht die gleiche Berechtigung hatte zu trauern, wie jemand, der ein Familienmitglied, ein Kind verloren hat, dass es dafür irgendwie keinen Begriff gibt. Also so dieses diese Trauer, die Freundschaft erklärt.
Also wie lange darfst du trauern um eine Freundin?
Ohne das fand ich auch interessant.
Ja, das ist ein interessanter Begriff. Ja. Aber da habe ich gerade ein sehr gutes Buch über Trauer gelesen, aber dazu mehr später.
Ich will jetzt einmal so ein Sprachbeispiel geben.
Ja.
So, sie beschreibt eine wichtige Person aus dem Buch. Die zweite Person. Draußen gewinnt die Sonne allmählich wieder die Oberhand. Das Gewitter ist ebenso schnell abgezogen, wie es gekommen war. Am Mangrovenfluss, der die Hütte und das Labor vom Gästehaus trennt, beugt Nick sich vor, um seine Schuhe aufzuschnüren. Aber Katharina wartet einfach in Sandalen hinein. Der Fluss ist vom Regen angeschwollen, sodass ihr das Wasser bis zu den Knien reicht. Sie schließt die Augen und atmet tief ein. Sie hat ein kleines Tattoo von einem Elefanten auf der Wade, dessen winziger Rüssel zum Gruß gehoben ist. Ihre Haare sind feuerrot und ihre lilienweiße Haut ist blasser als der Sand.
Ja.
Keiner von uns kann den Blick von ihr wenden.
Ey, also jetzt hast du wirklich die letzte, die du doch das lesen wolltest, hast du jetzt gekillt. Ja,
der katzenhafte Ruf eines Brahmanen-Milans ertönen. Okay, das ist so.
Ja, aber das
man
ist
lernt,
so gemein.
Ja, man lernt es aber, weißt du, so, wenn im Volontariat, dann hab ich auch sowas geschrieben, der katzenhafte Ruf eines Brahmanen-Milans ertönen. So, jetzt, also erstmal, ich glaube, damit ist ein Vogel gemeint, Milan. Brahman, der katzenhafte Ruf. Für mich machen Katzen so. Miau.
Vielleicht hat der...
Also ich muss mir jetzt einen katzenhaften Ruf eines Vogels vorstellen, den ich aus Brandenburg nur als Rotmilan kenne, der dann so ist, miau, miau,
ja, nur
miau,
weil dein miau, ornithologischer miau. Sinn da aufhört. Mein Gott. Ja, wir fühlen das alle. Ist es kein, ja. Würden wir jetzt nee. Nicht verschenken zu Weihnachten.
Nee, aber man muss trotzdem, glaube ich, das muss man, glaube ich, trotzdem sagen, wir lesen halt alle voll viel und wir mögen ja auch besondere Themen, Perspektiven, Sprache. Wir haben ja viele Bücher auch gelesen, die eine sehr besondere Sprache haben. Es gibt ja Autoren und Autorinnen.
Irgendwie schäme ich mich auch gerade so vor der Frau, die uns das Buch empfohlen hat.
Ich weiß, sie hat nicht geschrieben, wie okay. sie es fand, aber sie hat auch, sie hat so, als sie es, nee, als sie es empfohlen hat, war sie auch noch gar nicht fertig. Also.
Ah, okay.
Und ich meine, ich finde es, also ich würde es nicht verurteilen, wenn jemand sagt, das war ein tolles Buch, weil wichtiges Thema, kann man leicht weglesen. Also es.
Aber das Cover ist wunderschön.
Ja, es hat so eine Glitzerschrift, das wünsche ich mir für mein neues Glitzer. Buch auf.
Ja. Glitzerschrift, ja.
Ja. Ja.
Okay, gut. Schön, dass wir es gelesen haben.
Also, wie viele Sterne vergeben wir? Ich habe bei Goodreads 2 von 5 gegeben.
Oh, das finde ich aber sehr. Ich wäre bei einem.
Ich habe 3 gegeben.
Alter!
Ist das gemein?
Ja, aber 3 ist schon nicht gut.
Aber 3 von 5 ist schon, also ich gebe guten Bücher, die ich mag, gebe ich auch eine 3 von 5.
Hä, 3 ist ja, damit wäre ich solide durchs Abi gekommen.
Ja, ja, voll, aber nicht, Gott, ich hab so, ich glaube, ich bin eine Mitleidsvergeberin. Aber nee, ich...
Also ich finde es auch so lustig, so wirklich die Top-Hits der deutschen Buchbranche der letzten Ausgaben. Luca immer so, naja, naja.
Scheiß Ende,
und dann
scheiß
jetzt, Ende. Jetzt dieses Buch, Luca so, ja, also... 5 von 5, Die Wand, Unter Wasser und Harry Potter Band 4, meine ja, Lieblingsbücher.
Aber wirklich so. Nein, aber nee, dann dachte ich mir so, kann man dann so böse über so ein Thema, was eigentlich so ernst ist, und dann man merkt, dass sie sich voll Mühe gegeben hat. Ich weiß,
das
ich
ist
weiß.
Das Schlimmste. Okay.
Ja, ich weiß.
Wir werden, also alle hier, die hier sitzen, wir werden ja alle mal, also ich habe schon Bücher geschrieben, werde noch
wir
weiter
noch Bücher
schreiben.
Schreiben,
du wirst Bücher schreiben,
ich schreib
Coco
sowas
wird Bücher schreiben, also es ja. werden Bücher kommen. Ja. Und ich bitte euch um ein, also ich werde wenn wir über unsere Bücher, vielleicht reden wir sogar über, wenn wir uns das trauen, über unsere Bücher in
ja,
unserem
Logo.
Buchclub, sagt niemals.
Das war bemüht.
Hat sich Mühe gegeben. Thilo, da hast du dir, Luca, Mensch, da hast du dir richtig Mühe gegeben bei deinem Buch.
Hättest du aber auch lassen.
Hä, ich hätte mich gefreut.
Mühe geben!
Ja.
Mühe ist sowas wie Leute, die versuchen, über den Bock zu springen, geben sich Mühe.
Ja.
Okay, ja, ich dachte, das ist ein gutes Kompliment. Viele Leute haben zu mir gesagt, du hast dir Mühe gegeben.
Nee.
Oh mein Gott, ist das kein Kompliment?
Nee.
Ich hinterfrage mein ganzes Leben.
Ja.
Nee, also ich finde.
Nach der Schule. Aber du hast jetzt zumindest Mühe gegeben.
Nee, Luca, muss ich dir leider sagen.
Mühe geben ist immer so, das ist dieses, man traut sich nicht zu sagen, dass das eigentlich nichts war.
Das ist, danke fürs Teilnehmen, Urkunde.
Genau, das ist dieses. Luca bemühte sich, immer für gute Stimmung im Büro zu sorgen. Heißt, Luca hat es eigentlich nicht geschafft.
Auch
ja
das
wurde
schon gesagt.
Nee, aber nee, das, Luca schafft es immer, toll zu stimmen. Nee, also ich kann sagen, seit du in meinem Leben bist, hast du dir noch nicht einmal Mühe gegeben, sondern du kannst tolle Sachen.
Oh, schön.
Das hat jetzt macht mein restliches Leben wieder gut.
Abitur, eigentlich, weißt du, eine 5 und dann so, also ich habe mir ja Mühe gegeben.
Ich, das sage ich, ja.
Sagst du das denn zu Leuten?
Ja, ich habe gerade eben gesagt.
Ja, weil es
Weil wir dachten, dass es, okay, Luca sagt jetzt durch die Blume, ja. dass es scheiße ist.
Ja. Aber in der nettesten Art und Weise.
Okay, wir können festhalten, Luca ist einfach die Netteste hier in der Runde.
Ja. So es sei denn, wir reden über so Top-Hits der deutschen Literaturbranche. dann ist Luca.
Aber jetzt zu dem Top-Hit.
Der deutschen Literatur.
Alter, dazu müssen wir aber noch einen Special Guest dazu holen.
Wir haben die Person, die ein Buch mal nicht durchgelesen hat, eingeladen für dieses Gespräch, denn sie hat dieses Buch durchgelesen.
Und heute
war heute früh.
Morgen.
Kathi.
Boah, ich bin so, Achtung, Hund kommt. Ich bin so gespannt.
Ich kann's nicht, ich kann nicht abwarten.
Ich weiß auch gar nicht, wie wir das strukturieren, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das jetzt hinbekommen.
Wie, was heißt, wie wir das jetzt hinbekommen,
nee,
über dieses
nicht
Buch zu reden?
Über dieses Buch reden, ohne dass wir völlig durchdrehen.
Wir drehen jetzt völlig durch.
Jetzt geht's nämlich los.
Jetzt geht's
los. Das ist so eine chaotische Folge.
Dein Mikro ist scharf.
Scharf?
Ja.
Hallo. Wir haben jetzt so, schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
So, während die Kamera eingerichtet wird. Wenn ich zu dir sagen würde, Mensch, Kathi.
Ja.
Du hast dich ja richtig gut bemüht.
Ja.
Wie wirkt es auf dich?
Es wirkt auf mich wie so ein sehr, sehr halbherziges, so ein halbherziger Versuch irgendwie noch die Person, dass sie nicht so traurig ist.
Ja, Luca so offensichtlich wurde gesamt gelobt von erster Klasse bis nach dem Abitur ins Studium rein.
Hast du
mir
gegeben? Steht bemüht, stell mich auf mein Zeugnis.
Wofür steht das? Wer schreibt sowas?
Lol.
Aber steht's bemüht? Ist doch voll gut.
Jelle will, dass wir näher zusammensitzen. Du weißt schon, dass 50 Grad sind und umso näher man sitzt.
Aber ich glaube, er will, dass du es so.
Also, wenn die Folge irgendwie gehört wird, dann wirklich. Wenn es jemand bis hierher durchgehalten hat, willkommen.
Ich glaube, das
in Inner Circle.
Ja, es kam ja, es war ja die ganze Zeit ein Platz frei. Vielleicht haben sich die Leute gefragt, komm, nee, Karen Duwe.
Aber wir haben ja erst über das andere Buch geredet.
Stimmt.
Ja. Über eine stets bemühte Autorin.
Ja. Und wir sind da wirklich hart ins Gericht gezogen, haben aber auch jetzt final festgestellt, wir sind, glaube ich, so hart ins Gericht gezogen, weil wir uns getraut haben, das zu machen, weil sie nicht deutschsprachig ist.
Ich dachte, weil wir Vielleser sind.
Und weil wir Vielleser sind. Und weil wir es auch, also weil es einfach nicht gut geschrieben ist.
Habt ihr schon darüber gesprochen, wem ihr dieses Buch empfehlen
würdet?
Niemandem.
Das stimmt, ich habe was anderes gesagt.
Ja, also. Das ist nur ein Klarenstoß, den
ich
sie
will auch meine Mutter schnell, die halt heute
die
die Rezension für dieses Buch geschrieben hat. Das ist ziemlich witzig, was dann passiert. Also meine Mutter schreibt heute früh in der Buchhandlungsgruppe zu Unterwasser. Völlig unvermittelt schreibt sie, wo ist die Buchhandlungsgruppe, wo ist sie?
Ich habe Angst, dass Leute dann so schreiben, ihr seid voll gemein mit Büchern umgegangen.
Wir sind Literaturkritikerin.
Nein, dann würden die Leute schreiben, Coco und Thilo sind voll gemein mit den Büchern umgegangen, weil Luca
hat sich bemüht.
Luca war bemüht und ich habe wirklich kein Problem, wenn Leute denken, dass ich gemein zu Büchern bin.
Also meine Mutter, ja, die war immer Schulnoten vergibt. Mal etwas ganz anderes. Man möchte einfach ein Rochen sein. Schönes Thailand, schönes New York, inklusive vieler Kröten. Aber auch der furchtbare Tsunami. Eine 2. Dann habe ich ganz empört meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mutter, ist auf gar keinen, sag mal, bin erschrocken über deine Urteilskraft. Daraufhin schreibt meine Mutter, 9.19 Uhr kam diese Nachricht, um 10.01 Uhr nach diesem Telefonat mit mir, schreibt meine Mutter in dieselbe Buchhandlungsgruppe. Braucht man aber auch nicht das Buch.
Oh mein Gott. Oh nein, aber ich verstehe den Gedanken, dass man Rochen sein
will. Ja, das finde ich auch.
So, das ist ja was Schönes irgendwie.
Ja. Okay, Part 2 des Buchclubs.
Yes. Ich finde,
warte. Part 2 des Buchclubs, ja.
Part 2 des Buchclubs, wir reden endlich über Regenroman. Ich weiß, dieses Wort ist, glaube ich, in jeder einzelnen Buchclub-Folge gefallen bis jetzt.
Mit Recht.
Hat nicht geklappt. Ich wollte ja so Applaus einspielen, hat nicht funktioniert.
Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe so oft an euch denken müssen.
Mhm. Das finde ich, wahnsinnig bedenklich, dass du über
die. Wollt ihr die Szenen genau wissen? Weil ich dachte so, es gab dann so Szenen, da wusste ich so, das hat Thilo bestimmt jetzt gemocht, die Szene.
Ich habe mich eher so gefragt, worüber werden wir sprechen? Ich will halt alles mit euch besprechen.
Ja, jedes einzelne.
Also ich habe das Buch auch wohlgemerkt erst heute Morgen zu Ende gelesen. Es ist so. Ich fühle mich immer noch so ganz klebrig.
Wie eine Schnecke? Wie eine Schnecke fühlst du dich? Wie eine Schnecke in einem Eimer?
Ich fühle mich irgendwie so schlammig und matschig und sowas. Und also ich habe das in der Ringbahn heute Morgen gelesen und ich dachte so, die Leute um mich herum, wenn die wüssten, in welcher Welt ich gerade bin und was ich gerade für absurde Dinge lese.
Größtes Talent dieses Buchs oder dieses Schreibens, wie Karen Duwe das macht, ist, dass man sich die ganze Zeit klamm fühlt.
Du hast nasse Socken.
Aber erstmal müssen wir sagen, um was geht's eigentlich?
Worum geht es?
Worum geht's eigentlich?
Also es gibt, ich finde, das ist das Clevere an dem Buch, es gibt eine Handlung, eine richtige Story, die du, die du lesen kannst. Es ist ohne große Abstraktionsebene geht es um ein Paar, Leon, ein Schriftsteller, der den Auftrag bekommen hat, eine Biografie eines Zuhälters, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu schreiben. Und er zieht mit seiner Frau Martina?
Oder also
sie ändert den Namen für
ihn. Sie hat zwei Namen. Sie hat einen richtigen Namen, der ihr gegeben wurde. Also nicht richtig, aber genau. Und dann ändert sie aber ihren Namen und wird immer Martina genannt.
Oh, siehst du, krasses Detail, was ich dann schon
weil
wieder...
Ich habe es vor drei Wochen
nochmal gelesen. Einer der wenigen Bücher, das ich jetzt zum zweiten Mal... Also auch mal eine interessante Folge, welche Bücher haben wir zweimal gelesen? So.
Romo von Walter.
Noch eins.
Und die ziehen, meiner Meinung nach, ziehen sie in den Nordwesten
würde ich auch sagen.
Brandenburgs, nämlich nicht in die Uckermark, sondern sie ziehen in die Prignitz, Ostprignitz, also nach Rheinsberg, Neuruppin, in diese Region. Mhm. Viel Schlamm, viel Moor, viele Seen, die es dort gibt. Und sie beziehen dort ein Haus, was sie sich beide gekauft haben, so Westdeutsche, in die ostdeutsche Provinz, um dort, dass er eben schreiben kann. Dieses Haus ist aber sehr baufällig und liegt eben in einem Moor. Und es regnet die ganze Zeit. Deswegen heißt dieses Buch auch Regenroman, meiner Meinung nach.
Die ganze Zeit. Ist so krass.
Außer einmal für 10 Tage. Da ist es warm, aber da geht es Leon schlecht. Deswegen kann er das Haus nicht verlassen.
Da hat er nämlich, das ist die Rückenstelle, ne, wo er den
Genau. Ich komme immer wie so eine Streberin.
Ja, wirklich. Ich finde das
richtig gut.
Weil bei mir ist es richtig lang her. Also jetzt, als ich es dir bevorstehe gegeben habe, da so lange ist es schon her. Also ich würde sagen, vor 3 Monaten habe ich das gelesen.
So, und euch allen wird es ja uns so gegangen sein. Du liest dieses Buch und ich habe das auch so, als ich dann nochmal gelesen habe, habe ich so einfach vergessen, dass dieses Buch einfach wie ein perfekter Thriller beginnt auch. Also du liest es und du wirst dann so reingeführt, du kommst dann in dieses Paar, merkst, da stimmt schon irgendwas, ist komisch. Mhm. Und dann beginnt dieses Buch, indem sie eine Leiche finden. Und diese Leiche ist so meisterlich beschrieben. Diese Szene neben der Raststelle, wo sie diese Leiche unten an einem Fluss finden, ist so 10 von 10 erzählt, beschrieben, stimmungsmäßig aufgebaut. das gesamte Setting für das Rest des Buchs steht fest. Du verstehst sofort diese zwei Menschen.
Du hast den Vibe des ganzen Buchs. Du bist schon klamm von Seite 1
an. Goosebumps, während ich das erzähle, weil es einfach eine krasse literarische Leistung von Karen Duwe ist. Und ich habe von Karen Duwe 5 oder 6 Bücher gelesen und alle Bücher sind entweder eine 7 von 10 bis 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10.
Oh Mann, jetzt macht die Leseliste so lang.
Ja,
die sind wirklich alle einwandfrei.
Will alle lesen.
Das ist das Setting dieses Buchs.
Ja.
Aber da passiert natürlich ganz viel.
Ich glaube wirklich, wir würden nicht, selbst wenn wir jetzt sagen, wir reden ab jetzt 60 Minuten nur über dieses Buch, wir würden nicht jede kleine Handlung da reinkriegen.
Nein.
Nee. Mhm.
Es wäre nicht möglich.
Das Buch ist auf so eine, ich kann nicht mal sagen, weil es so viele absurde Dinge passieren. Und man könnte in alles irgendwas reindeuten.
Ja. Mhm. Und es ist super skurril.
Eine mega absurde Art und Weise hat mich dieses Buch aber so gefesselt. Es hat was mit mir gemacht. Ich hatte Kopfkino. Ich habe das alles gefühlt. Ich war irgendwie auch auf absurde Weise krass entertained.
Ja.
Auch gefesselt.
Mhm.
Ich fand die Charaktere, es sind ja alles Charaktere, die irgendwie auch nicht sympathisch unbedingt sind. Also irgendwie auch so alles so ein bisschen Anti-Helden, würde ich sagen.
Ja.
Auch ein bisschen, Leon ist ja basically eigentlich auch ein sehr großer Versager.
Alle.
Und richtig heftiger Wichser.
Es sind, es sind alle Loser in diesem Buch. Es ist so, es gibt zwei, also um weiter mit der, willst du kurz diesen, wie es weitergeht? Also sie kommen dann in dieses Haus an und dann...
Genau, und das ganze Moor ist ihnen irgendwie feindselig gesinnt.
Mhm.
Also man kommt schon so an und irgendwie, man hat das Gefühl, sie sind da irgendwie nicht erwünscht.
Ist das so oder ist das nur, weil Leon ein Wichser ist und so denkt?
Vielleicht ist er auch ein Wichser und denkt wirklich extrem scheiße über alle Leute um ihn herum. Aber also es gibt ja so, also die Feuchtigkeit zieht ja quasi in ihr Leben so rein. Also nicht nur durch die Wände des Hauses, sondern auch in ihr Leben ein. Und es ist immer, also ich hatte mich am Anfang des Buchs gefragt, ob das Moor sie so ausspucken wird oder verschlingen wird.
Mhm.
Also es war, und es ist ja auch wirklich, also hatte ich das Gefühl, hat sich bis zum Ende, war man sich nicht sicher, was jetzt passiert am Ende.
Wir werden es nicht spoilen, wir können auch schon mal sagen. Wir spoilen es auf jeden Fall nicht. Also wir werden bestimmt jetzt in der Folge, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden bestimmt Details aus diesem Buch besprechen, die ihr hättet auch entdecken können während des Lesens, aber wir versuchen sie so zu gestalten, dass es trotzdem noch spannend ist, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, Leon zieht einfach eine krasse Negativität an, weil er die auch ausstrahlt.
Ja.
Also es ist so... Das ist irgendwie, also alles, was passiert, es spricht gegen ihn. Das ist wirklich so, ich hätte es so gerne als irgendeinen, ich sehe das auch als Verfilmung eigentlich. Ich frage mich die ganze Zeit, warum es das noch nicht gibt. Ich weiß sogar die Schauspieler, die deutschen Schauspieler, die Leon auch zum Beispiel spielen. Ich weiß ganz genau.
Ja, wer auch den Zuhälter spielt.
Ja, ja, das wäre so eine perfekte deutsche Serie.
Wer die Schwestern in dem Haus gegenüber Moor spielen. Krasse Szene auch alles. Aber natürlich auch sehr schwer zu ertragen, stellenweise, gell? Also...
Ja. Ja.
Das sage ich jetzt nicht, aber das will ich jetzt wirklich nicht spoilern, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Part. Aber das würde eine Triggerwarnung, wäre das Buch, weiß nicht, wann es rausgekommen ist,
1999.
Ja, also wenn es 10, 20 Jahre später erscheinen, würden wir uns einig, wäre da eine Triggerwarnung vorne dran. Aber das ist, so schlimm die Szene zu ertragen ist, so genial ist die filmerisch dargestellt.
Ja.
Also
das ist tatsächlich die Fähigkeit von Karen Duwe ist, filmisch zu erzählen.
Ja.
Also du hast, ich will jetzt auch gleich hier nochmal gleich was vorlesen daraus. Ich habe aus dem Buch gerade als ein Negativbeispiel vorgelesen, dann will ich auch gleich nochmal als Positivbeispiel aus Karen Duwe vorlesen. Einfach die Beschreibung, also wie sie es auch schafft, ohne dass es nervt. Also man hat, bei mir war es so, ich habe mich auf die nächste Beschreibung von einer Stelle der Natur gefreut. Also ich war, was, wann kommt das nächste, was sie mir erklärt, wie sich was anfühlt? Dieses, da gibt es diese Szene, wo Leon auf Socken...
Nein. Er geht auf Sneakern und er verliert den Sneaker.
Ja, stimmt.
Guck mal, Monate her und sie also
und beschreibt eben, wie er im Schlamm diesen Schuh verliert, wie der Schlamm ihn festhält.
Ja.
Also es ist diese Stelle, euch muss ich das jetzt nur für die Hörerinnen und Hörer.
Mhm.
Es gibt also einen biblischen Kampf zwischen Schnecken und Leon in diesem Buch. Also es gibt, der hat biblische Ausmaße, dieses so, oder griechische Mythologie, Sisyphos, der dann irgendwie versucht so, wir müssen uns den als glückliche Menschen vorstellen, aber es ist nicht aufhörend, dass diese Schnecken kommen. Und eine von diesen 1000 Subhandlungen, und das wird, diese Schnecken, der Schleim, alles, das wird so wie eine Actionszene in einem Thriller beschrieben und das ist einfach...
Wie er dann in diesem Graben mit dem Rückenproblem liegt und ich denke, ach, genial.
Ja.
Ja, diese ganzen Nacktschnecken einsammelt in den Eimer und die dann wegfährt.
Was ist denn die tiefe Message dieses Buchs?
Ja, wollte ich auch genau das gerade. Was will uns dieses Buch von
weil wenn man uns jetzt so reden hört, wird man denken, warum soll ich denn das lesen?
Also
völlig absurd, aber was ist die tiefe Message?
Ich würde sagen, es gibt ganz viele Messages, oder? Also ich glaube nicht, dass dieses Buch eine Message verfolgt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel sehr lange drüber nachgedacht, über das Frauenbild, was in dem Buch, also weil Karen Duwe ja auch selbst eine Frau ist, wie sie das darstellt. Ich habe mir an der einen oder anderen Stelle schwer getan, wie sie über eine mehrgewichtige Person schreibt. Ich glaube, so würde man heutzutage auch nicht mehr schreiben, auch wie sie die Person beschreibt. Da habe ich mir ein bisschen mit schwer getan, auch mit dem Thema Essstörung. Das wird ja auch sehr krass beschrieben.
Also, ich wollte gerade sagen, es geht in beide Richtungen, wie sie über mehrgewichtige Personen spricht und untergewichtige Personen.
Darf ich was beichten?
Ja.
Ich fand das wahnsinnig befreiend.
Dass das so,
so ist. Also ich habe es ja damals schon gelesen, da ist es mir nicht aufgefallen, also als ich es vor 10 oder 12 Jahren gelesen habe, da ist es mir einfach nicht auf, da gab es den Diskurs noch nicht so deutlich, zumindest nicht im Mainstream. Ich kannte den Diskurs, aber es war eben noch so, es war so halt in der Sophienstraße Kulturwissenschaften, da wurde darüber diskutiert, wie beschreibt man sowas richtig. Das war noch nicht im Massenmarkt, im Buchhandel. Und jetzt gab es diese Debatten, die wir alle geführt haben und dass wir mehrgewichtig sagen, jetzt hier in der Gesprächsrunde, finde ich auch alles total richtig, überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Aber als ich das Buch gelesen habe, fand ich das so krass. Mhm. So hat man vor 1599 geschrieben und das ist ja eine Abwertung des weiblichen Körpers über die Beschreibung der Magersucht bzw. der Essstörung bzw. über die Mehrgewichtigkeit. Aber nicht, um nach unten zu treten, sondern um darauf aufmerksam zu machen. Ja. Man muss wissen...
In dem Buch?
Ja. Man muss wissen, Karen Duwe hat in all ihren Büchern, schreibt oder in vielen Büchern, die ich von ihr gelesen habe, geht es um Körperbilder und um mehrgewichtige Frauen.
Luca will was sagen schon seit...
Ich habe mir so viel Gedanken dazu gemacht. Nein, weil ich finde es nämlich voll krass, weil sie beschreibt es ja nicht negativ. Also die Person, wie heißt sie nochmal? Isadora?
Boah, liebe ich diese Figur.
Die ist ja super selbstbewusst. Also es ist ja nicht so, dass das herabgewürdigt wird.
Das meine ich mit diesem,
genau, und sie beschreibt es ja eigentlich auch als was Schönes und was Tolles und es ist weich und es ist also so beschreibt...
Sumpf.
Ja, Karen Duwe das ja... Und auf der anderen Seite fand ich das Thema mit der Essstörung richtig krass, weil da beschreibt Karen Duwe das einfach als sehr hart, aber auch als sehr real. Also es wird halt nicht beschönigt. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und es ist, ich fand beides so sehr hart und hat mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Dachte mir auch so, weil was, also warum haben diese beiden Personen das? Was bringt uns das für die Geschichte? Weil weder die Essstörung erzählt irgendwas für die Geschichte, noch erzählt es irgendwas über die Geschichte, irgendwie wie Isadora aussieht. Wobei vielleicht auch ein bisschen wegen Leon dann auch. Aber ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht und ich fand es irgendwie krass, weil ihre Sprache ist irgendwie sehr klar und sehr hart und irgendwie fand ich es aber auch dann nicht, ich habe es dann nicht verurteilt. Also ich fand es irgendwie auch, glaube ich, gut.
Also ich glaube, bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, auch noch zu dieser Szene, vor allem mit der Essstörung. Ich musste die Szene so teilweise überspringen, aber sie war ziemlich, also sie war so geschrieben, dass man das richtig gehört, gefühlt und gespürt hat, als wäre man selber die Person. Mhm. Und es ist natürlich so eine richtig krasse, also eine krasse Leistung, sowas schreiben zu können. Also alles, was sie schreibt, fühlt man ja komplett. Also ich finde, sie schreibt extrem toll. Ich habe mich aber dabei erwischt, auch immer so alles, was sie dann, also auch die Körperbilder, irgendwie so, ich habe mich dabei erwischt, dass ich die so rationalisieren wollte. Also ich wollte immer so einen Grund dafür haben, warum ist das wichtig? Also so, dass ich so war, warum muss die Person mehrgewichtig sein? Warum hat diese Person eine Essstörung? Was ist die Symbolik von Erbrechen in Literatur und so weiter? Irgendwie, und die sind ja beide, diese beiden Frauen, sind ja irgendwie romantisch verbandelt mit Leon, dem Schriftsteller.
So,
und beide sind...
Jetzt kurz einmal noch erklären, diese zwei Frauen sind die Nachbarn. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Das
genau.
Ist einfach nur, das sind die wohnen gegenüber, da ist noch dieses Grundstück. Da steht dieses Haus von den beiden, dann das Schneckenfeld,
das
dann ein
Schwestern.
Wald, genau, dann ein Sumpf, dann kommt ein See und gegenüber in einem Haus wohnen zwei Schwestern.
Und die sind, das muss man ja auch sagen, gerade wegen Körperbildern, die eine Schwester wird eben als mehrgewichtig beschrieben, die andere Schwester wird eigentlich die ganze Zeit dargestellt als viel männlicher als Leon und viel breiter und sie kann die ganzen Sachen auch und das ist ja auch immer so ein bisschen, sie versteht sich ja dann am Ende auch mit Martina.
Oh Mann, jetzt habt ihr leider die Büchse der Pandora geöffnet, jetzt muss ich richtig deep
nachdenken. Ja, mit der Freundin so gut und das ist ja immer das, was, glaube ich, Martina ein bisschen an Leon fehlt, dass der nichts kann, er ist ein Versager, er kann nicht mal ein Waschbecken referieren und dann kommt die Nachbarin daher und macht einfach alles easy peasy und das fand ich auch, dann dachte ich so, 1999, eine feministische Meisterleistung.
Aber vielleicht brauchst du dann, weil ich jetzt was Kathi gerade gesagt, brauchst diese Mehrgewichtigkeit, brauchst diese Essstörung, die Leons Frau hat. Jetzt, ich kann nicht spoilern, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kriegt ja jede während des Textes das, wonach sie nicht gefragt hat.
Wie meinst du?
Leo, ich will nicht spoilern. Also es gibt ja diese Szene, wo Leon durchs Moor wartet und dann bei Isadora ankommt und dann passiert, was passiert. Mhm. Aber Leon ist ja mit Martina verheiratet, die körperbildtechnisch Das Gegenteil
davon. Das ist die Stelle spoilern, sonst können wir darüber nicht reden, weil das ist total wichtig.
Leon geht, wartet durchs Moor, verliert seinen Sneaker, geht zu Isadora. Isadora verführt ihn und sie haben auch eine sehr gut beschriebene Sexszene.
Also wirklich sensationell. Ich habe das gelesen, in Tokio, in der U-Bahn.
Auch sehr
fühlig. Und mit so ganz rote Ohren bekommen.
Ja.
So,
sehr, eine sehr fühlige Sexszene. Ja. Und dann wartet er ja...
Er lehnt sich nur die Ohren zu.
Dann wartet er ja zurück, aber wie im Wahn, durchs Moor und Sieg steht dann irgendwann völlig random mit dem Sneaker wieder vor ihm. Was ja alles irgendwie spricht, gell? Also wenn aber Leon halt mit Martina, die eine Essstörung hat und Klapperdür beschrieben wird in dem Buch, aber er sich verführen lässt von Isadora, die halt da genau das Gegenteil sehr mehrgewichtig ist. Und sie ist ja nicht nur irgendwie leicht curvy, sondern sie wird ja wirklich als kolossal große Frau beschrieben. Kriegt da ja eigentlich jede das, wonach sie nicht fragt. Ja. Leon und fragt nach großer Karriere, was kriegt da? Ein versifftes Schneckenhaus. Ich muss jetzt auch die ganze Zeit an Martina, finde ich, eine ganz tragende Person in diesem ganzen Buch.
Alle. Es gibt keine
Nebenfigur.
Es gibt keine Nebenfiguren.
Weil diese Szene auch mit dem Auto vor ihrem Elternhaus und all das, das ist, jede kriegt in diesem Buch, wonach sie nicht fragt. Das finde ich wahnsinnig interessant.
Und alle wehren sich auch irgendwie so ein bisschen gegen ihre wirklich, also zum Beispiel Leon wehrt sich ja die ganze Zeit gegen dieses Gefühl, dass er Isadora gegenüber verspürt. Also er ist eigentlich in seinem Kopf total gehässig zu ihr.
Ja,
alle sind gehässig auch teilweise zueinander. Außer die eine Schwester.
Ja, wie heißt die nochmal?
Kai heißt die.
Kai, genau.
Ich muss sagen, also ich fand auch viele total unsympathisch in dem Buch, aber ich hatte irgendwie mit Kai, das war so mein Anker.
Ja,
also
ein
witzig, meine auch.
Genauso.
Genauso. Ich mochte so Kai. Krass. Ich habe auch Kai ist für mich, also in meinem Kopf, während des Lesen, Kai ist in meinem Kopf wunderschön. Ich bin sozusagen, als 15-Jähriger. Also ich bin eingezogen mit in dieses Haus beim Lesen. Und ich war wie so ein, ich kam mir beim Lesen vor wie ein 15-Jähriger. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, ich mich so geschämt habe bei den Sexszenen, weil ich bei den Schnecken irgendwie auch diese kindliche Vorstellung, wie ich auch mal, das alles, was da passiert, ist so kindlich, weil es so ungehobelt und so unkontrolliert ist und so impulsiv gesteuert. Alles ist impulsiv. Es gibt, alles passiert mit so unerwartet. Mhm. Es gibt keine geplante Situation, alles ist total überraschend. Der späteren Szenen in dem Buch, die von großer Grausamkeit sind, sind auch Konsequenzen aus impulsivem Handeln. Und diese eine Figur sagt dann auch noch, ja, ich hatte das gar nicht vor. Es musste jetzt einfach sein.
Ja.
So, und deswegen, nichts davon ist vorhersehbar. Und deswegen hatte ich so, Kai war für mich so die Nachbarin, in die ich auch als 15-Jähriger verliebt gewesen wäre, die so ein bei der ich wüsste, im Dorf finden die alle komisch, aber ich kenne so eine Person, also es gab so eine Person in meinem Leben auf Schloss Wiepersdorf in Brandenburg, wo ich so als 15-Jähriger Sommerurlaub gemacht habe und dann eben verliebt war in eine ältere rumänische Klavierspielerin. So, und so,
aber also, das Buch hat ja eine Klammer, also diese Eröffnungsszene.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, nee, kann ich nichts so sagen, kommt mir jetzt während ihr redet. Aber das hat auf jeden Fall einen richtigen deepen, aber so deep bin ich nicht gedanklich gegangen, leider. Aber ich würde es gerne wissen. Du, Kati, musst doch dafür eine Klammer haben, weil du so
als ich hab's leider, glaube ich, also es war so, also es ist ja so viel passiert und ich manchmal mache ich das beim Lesen. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, aber ich will dann immer so eine Erklärung dafür haben, warum die Autorin oder der Autor das geschrieben hat. Ich bin dann immer so, ja, haben die sich bestimmt da, dann haben die sich die Mythologie und dann ist das Symbol und bla bla bla. Und ich glaube, ich mache es super kompliziert. Und vielleicht ist mein Take auch so ein bisschen over the top, aber ich habe da irgendwann, ich glaube auch, weil das so emotional so krass war, dass ich so rationalisieren wollte, habe ich da einfach eine komplette Ost-West-Geschichte reingelesen. Und weil Leon, ich weiß, vielleicht darf ich das sagen, Leon lässt sich ja gehen.
Oh ja, oh, das habe ich ja völlig vergessen.
Er lässt sich total gehen, er kommt ja mit einem Plan dahin. Er möchte schreiben, er möchte Karriere, so, er kommt dahin. Alles, was sein Leben dann bestimmt, ist das Moor und dieses Haus und dass dieses Haus nicht von so Feuchtigkeit zerfressen wird. Und er ist eigentlich nur damit beschäftigt, da dieses Leben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und es ist total hart dort. Und irgendwann lässt er sich total gehen und wird total, also er war vorher schon irgendwie verantwortungslos und hat sich irgendwie schnell irgendwie so ein bisschen rausgeredet, aber es wird ja immer doller. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, so, das hat irgendwie so einen, sie kommen aus Hamburg, so einem Symbol für Kapitalismus, Handel, Party, so. Und habe ich sogar so irgendwie die Mutter und Martina, also die Mutter von Martina und Martina, tragen immer so Shirts mit so Aufschriften. Martina Fit for Life und die Mutter so New York. Entschuldigung, es ist vielleicht ein bisschen zu doll. Aber das ist so der Westen und der Kapitalismus.
Das ist genau so. Ja.
Und die kommen dann dorthin und sind so, dieses ganze, dieser Ort verschluckt sie und er will sie auch eigentlich gar nicht haben. Und alles daran ist nicht, ist so hostile. Genau. Das war für mich so diese, was ich versucht habe, da so zu rationalisieren.
Ja.
Irgendwann kommen ja auch die Stasi-Akten irgendwie, werden ausgebuddelt, also im Traum. Mhm.
Oh. Ist okay, kann man.
Das kann man sagen, ja. Das ist total unzusammenhängend, ja. Irgendwie. Genau, und irgendwie war das für mich irgendwie so eine, irgendwie fast wie eine Liebeserklärung an die Gegend und gleichzeitig aber auch wie so eine Hassliebe.
Es ist ja, die Gegend ist ja so. Also wenn da nicht die Sonne scheint, ist es so deprimierend und so furchtbar und ich liebe das auch. Also es gibt einen Sumpf, ein Moor, der ist exakt, ich werde Bilder hochladen, ich habe ganz viele Fotos von dem. Ich gehe regelmäßig in dieses Moor, um Einbären zu sammeln. Mit irgendjemandem im Büro habe ich mal über diese Einbeere gesprochen. Eine der giftigsten Beeren, die wir noch haben in Deutschland, eine Sumpfblume, also ein Sumpfgewächs. Ich gehe dorthin, um mir die Rehwohnungen anzugucken, die im Sumpf übernachten im Winter. Ich finde dort Wildschweine, die es nicht mehr aus dem Eis geschafft haben und dann als Gerippe nur noch halb im Wasser liegen.
Ey, wenn du Hilfe brauchst, Thilo, sagst du Bescheid.
Und dann das Spannendste am Moor ist ja, du springst auf Birken und dann wackelt das gesamte Moor.
Oh Gott, ja, krass. Der Moor ist auf jeden Fall krass.
Und ich weiß genau, wo das ist so, aber ja. Ich will von allen die Takes hören.
Ja.
Also was ihr zu dem Buch denkt. Also, du sagst Ost-West-Geschichte, aber rationalisiert, um es erträglich zu machen.
Ich habe auch keinen Take.
Ich habe einen Take, doch.
Du hast einen? Oh, bitte.
Ja, jetzt. Nein, ich hab mir sehr lange darüber Gedanken gemacht, ob das nicht wirklich ein sehr frühes, sehr feministisches Werk ist. Weil am Ende sind ja auch eigentlich, also ich spoilere das Ende nicht, aber was spoilere ich das jetzt gerade?
Ja, wahrscheinlich spoilerst du es gerade. Ich weiß, worauf du vermutlich hinaus willst, aber...
Nee, aber man kann einfach, also was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass über den Lauf der Geschichte wird Leon, baut eigentlich die ganze Zeit ab und die weiblichen Personen in dem Buch, die gewinnen an Bedeutung und der Zusammenhalt zwischen diesen drei Frauen, der wird auch immer enger und toller und auch genau, ich habe mir nämlich dann über die Beschreibung der Frauen auch Gedanken gemacht, wie Leon beschrieben wird, dass er zum Beispiel auch gar nicht handwerklich begabt ist, dass er eigentlich am Ende sich gar nicht mehr auch um Martina kümmern kann. Auch die ganze Geschichte mit, dass Martina sich ja dann so abhängig macht von einem Mann, aber dann lernt sie einen Hund kennen.
Ja,
und liebt diesen Hund so viel mehr als
Leon. Das fand ich auch so krass, diese Beschreibung von Leon. Ich habe das dann so gelesen und wie Karen Duwe das Verhältnis zwischen Hund und Martina beschreibt. Und ich erzähle euch meine Gedanken. Ich lese das und denke so, das hat ja schon was leicht Sodomistisches. Und dann kommt wirklich drei Zeilen später, lässt Karen Duwe Leon sagen, ist mir doch egal, ob sie mit dem Hund fickt.
Ja.
So. Und es ist dann so, du sitzt dann so, ich bin so richtig, ich bin schockiert. Ich lese das und Karen fucking Duwe hat meine Gedanken erkannt als Lesender und lässt mich auflaufen, indem sie zwei Sätze später meine Gedanken aufschreibt.
Ja,
das ist so krass.
Ja. Extrem gut gemacht. So.
Voll. Voll toller Punkt und nur ein ganz kleiner Einschub, das ist voll parallel zu Die Wand, hatte ich manchmal das Gefühl. Weil das war ja auch wieder so eine weibliche Protagonistin oder in dem Fall mehrere, die irgendwie so ein sich behaupten in der Natur. Mhm. Und dann haben sie so einen Begleiter, den Hund, und der Mann ist der Feind.
Ja, genau, das ist nämlich genau das, was ich dann am Ende so auch so rausgelesen habe. Alle männlichen Figuren in dem Buch waren eh voll unsympathisch, haben nichts auf die Reihe bekommen, waren voll gewalttätig, haben sich gehen lassen. Und die Frauen waren irgendwie, die hatten auch ihre Probleme und auch diese Schwesternbeziehung ist ja auch problematisch, die haben ja auch viele Probleme, aber die sind irgendwie so smart und so, ich weiß nicht, so, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber auch wie die sich dann so perfekt durch das Moor bewegen können, wie Martina dann irgendwie auch alles immer schafft am Ende und dann wie die drei, also wie sie sich auch einfach von ihr löst und es ist irgendwie, ich fand's, also ich habe das Gefühl gehabt.
Aber es ist
interessant,
dass du das so siehst, weil ich sehe das, also Martina ist, ohne zu spoilen, also sie ist jetzt Teil dieses Sumpfs. Für dich ist es eine Befreiung, für mich, ich habe das gelesen als, sie ist jetzt da.
Ist sie ja nicht.
Sie ist ja wie so ein Moos.
Ja, aber ist sie ja nicht. Also bleibt ja nicht im Sumpf.
Irgendwie ist sie so, sie ist dann so eine Einheit mit diesen zwei Frauen.
Für mich war es so ein bisschen so, sie hat die ganze Zeit in dieser Familie, also man lernt ja auch Martinas Familie kennen und das ist ja auch sehr schlimm eigentlich, genau, weil die Schwester ist super toll, Martina ist eigentlich gar nicht toll, sie hat keine, der Vater von Martina spricht nicht mehr mit ihr, die Mutter ist da auch nicht begeistert und sie hat sich gefühlt immer von allem abhängig gemacht, hat dann einfach so diesen easy way gewählt, hat irgendeinen Mann gefunden mit Geld.
Der nicht in ihrer Liga spielt, gell?
Genau, das ist und der ja auch eigentlich am Ende gar nicht echtes Geld hat. Mhm. Und hat das einfach so, glaube ich, gemacht, um so einen Escape aus ihrem Leben zu bekommen. Den hat sie dann auf ganz komische Weise bekommen, aber am Ende war Leon ja nicht der Escape, sondern eigentlich waren es die beiden Schwestern. Das
aber
Moor,
ist es nicht auch total schwach
Hund.
Von Martina, dass sie so agiert?
Ich finde, eigentlich wird sie, so wie du es gesagt hast, immer stärker. Ja. Und also ihr passieren ja wirklich auch schreckliche Dinge.
Ja.
Und
ja.
das ist alles, weil also sie wird immer runtergebuttert und klein gehalten.
Ja. Von Männern.
Von ja. Männern, die ganze Zeit.
Immer alles, was passiert, kriegt sie nur von Männern ja. ab.
Und ich finde, am Ende hat sie eigentlich auf einmal, ist sie so.
Ja, sie scheint.
Sie ist stark.
Ja.
Das ist total krass. Als ich dieses Buch vor 12, 13 Jahren gelesen habe, da fehlte mir einfach noch dieser Blick.
Ja.
Ich habe das gar nicht so gelesen. Ich habe das eben, ich habe sie als leidende Person wahrgenommen damals und habe es aber überhaupt nicht unter einem feministischen, so eigentlich ein, es ist ja ein, eigentlich, wenn man auch will, ein Märchenbuch auch. Es ist ja irgendwie dark für Polina.
Lustig, dass du das sagst, weil das ist ja auch beides so moorlastig.
Genau,
ja?
das ist
beide
so dieses
Dinge
Haus von ja, Polina, stimmt. Das ist die Horrorversion davon.
Das ist wirklich die Horrorversion davon.
Ja, ja. Das Horrormärchen davon.
Ja.
Ich habe das während des Lesens nicht feministisch wahrgenommen. Jetzt, wo ich euch reden höre, will ich das so hören und will das auch so sehen.
Voll. Also ich finde es auch super schwer, den Feminismus darin zu sehen, weil die Sprache gegen Frauen oder über
ist so
Frauen,
doll.
Das ist so, doll.
Ja.
Also es hat mich wirklich...
Ja.
Also
hat die da Shit für... Nee, 99, die kann Shit... Im Nachgang Shit gegeben?
Ich glaube, sie könnte heute, könnte man ihr das vorwerfen.
Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen, aber...
Ich hatte auch lange drüber nachgedacht, ob wenn wir das hier so feiern, aber das ist ja wirklich nicht mehr modern geschrieben, das Buch, ob das auch auf ein schlechtes Bild, auf unseren Buch- und Wortgeschmack...
Ich finde, man muss dieses Buch betrachten
als das, wo es war.
Wo es, aus welcher Zeit es kommt,
ja,
wie geschrieben wurde. Und ich finde auch, dass eben Luca, wie das, also Kathi, ihr beide, wie ihr es seht, und jetzt, also ich sehe das auch so, dass da ist so, 1999 kannst du noch keine feministischen Romane für einen Massenmarkt schreiben, also mache ich so.
Ja.
Ich verstecke es in diesem Buch. Und, oder es ist gar nicht so versteckt, wenn man heute drauf guckt.
Ich liebe den Gedanken, dass es explizit Frauen gibt, die so intelligent sind, irgendwo in dieser Gesellschaft, dass die so smart sind, dass die so ein Buch schreiben können, dass in der Hülle ein genialer Roman ist, der von einem 15-Jährigen 1999, I don't know, als gutes Buch gelesen worden ist und wir heute hier sitzen, Alter, das ist eine richtige geile Kodierung für richtig heftigen Feminismus. Mhm. Das feiere ich auch an Marlene Haushofer so. Die war in den 60ern schon so ein fucking Genie, was Feminismus angeht und hat das so derbe clever in eine Hülle gepackt, was gut gelesen werden kann. Und wenn du Bock hast zu sehen, dann siehst du.
Ja.
Also das Buch ist auch, also ich finde das Tolle am Regenroman ist auch, dass man kann da extrem viel reindeuten. Also ich habe zum Beispiel, also diese feministische Deutung ist total, also wie gesagt, empfand ich dann auch so, insbesondere weil diese zwei mythenhaften Nachbarinnen sind ja auch, verkörpern ja eben das, wie ungebildete Männer sich Feministinnen vorstellen.
Ja.
So, das ist ja genau, also das ist ja dieses, was so die dummen Kommentare.
Das ist so eine fette und eine bullikose Lesbe.
Ja.
So,
die leben alleine ohne Männer.
Die leben alleine ohne Männer in einem Haus und sind eigentlich glücklicher ohne
ganz
Männer.
Genau. Das ist so knallhart formuliert in dem Buch.
Ja.
Das ist so, da, glaube ich, das stolpern wir alle heute, wie wir halt reden mit Übergewicht. Und sie ist halt so, ey, die ist einfach nur fett und und da stolpert man halt schon im Buch. Aber es, für die Geschichte und für die Verbildlichung und dieses Cineastische finde ich,
es ist
schon
genau das, was am Ende es ja so toll macht, weil ich habe die beiden Personen, genau, obwohl sie so dargestellt werden und auch sehr hart beschrieben werden, ich fand die komplett toll.
Ja,
das waren
auch
eigentlich die Heldinnen. Und das ist so.
Während wir reden, fällt mir auf, also die zwei überleben ja schon immer Moor, die gehören zum Moor, die lieben das da. Und so ein Leon, der denkt, der ist der König der Welt, kommt dahin und scheidet innerhalb von einem Sommer und wird von Schnecken gefressen, so ungefähr.
Ja,
es
ist genau. So perfekt.
Und die Frauen schaffen das und erretten, erhelfen, sind da, was auch immer, ohne zu viel zu verraten. Für Martina so da. Also das ist schon echt sehr gut gemacht.
Dein Take?
10. Von 10.
Also so 10 von 10 brauchen wir gar nicht, ist eine 10 von 10. Für mich ist das ein fast, also wirklich, ich habe es ja vorhin einmal kurz angedeutet mit den Schnecken, dieses Buch ist eine religiöse Erfahrung.
Oha.
Es beschreibt, finde ich, den fundamentalen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Chaos und Kontrolle, zwischen eigentlich die beiden Sachen.
Natur und Mensch.
Natur, ja, hätte ich auch
das
gesagt.
Ist ja, das ist sozusagen Chaos und Kontrolle. Also Martina und Leon sind Kontrolle und sie begeben und sie sind in ihrer Überheblichkeit, sagen sie, wir können uns alles unterjochen. Den Osten.
Mhm.
Leon kann sich die Frau unterjochen.
Mhm.
Er kann die Natur sich unterwerfen. Martina kann sagen, ich unterwerfe meinen Körper, meinen Wünschen. Also dieses, so ich kontrolliere alles, jede scheiß Kalorie, die ich zu mir nehme, jedes Gramm an meinem Körper steht unter meiner Kontrolle. Und
siehst du, ich muss die ganze Zeit so irgendwo hinstarren und denken, weil alles, was du sagst, ist so smart, aber es ist halt auch in dem Buch wirklich wahnsinnig smart beschrieben.
Und Karen Duwe schafft uns mit diesem Haus, mit diesem Ort so eine Petrischale und sagt, was passiert, wenn die Gegenwart unserer Gesellschaft, nämlich dieses Hyperpaar, dieses perfekt funktionierende bürgerliche, intellektuelle Superpaar, wenn wir die in absolutes Chaos hineinlassen.
Das ist so geil, ja.
Und wir beobachten die beiden, wie sie vergehen in einem universellen Chaos. Es ist nicht ein Sumpf, sondern wir gucken da rein, was passiert, wenn wir Menschen ins Universum fallen. Dann passiert das gleiche, wir lösen uns auf.
Ist es nicht vielleicht auch eine, ich hoffe wirklich, dass Karen Duwe das hört, ist es nicht
ich
vielleicht auch,
auch
einfach eine Hierarchie-Enthebung? Also, Leon denkt, er ist die Spitze des Eisbergs, dann kommt der Zuhälter und stellt ihn in die Ecke. Leon dominiert aber Martina so, dass sie sogar ihren Namen ändert. Dann kommen diese zwei Frauen, die alles dominieren, was Leon nicht auf die Kette kriegt. Und dann kommen die Schnecken, die kleinen, glitschigen Dinger und machen dem komplett den Chaos. Also ist es nicht so ein Fingerzeig auf in unserer Gesellschaft? Boah, keine Ahnung, ob es irgendwen über mir gibt, weil am Ende kommt die glitschige Schnecke und macht dich fertig.
Alles ist egal vor dem Sumpf.
Genau. Wer bist du, um das zu judgen? Ja. Also vielleicht ist da der Feminismus auch nur so eine sehr schöne, sehr wichtiger Side-Hustle. Mhm. Und es zeigt, was so Hierarchien und vermeintlich höhere Instanzen, Männer in dem Fall, die sich über Frauen stellen, dass die Körperbilder verändern, wahnsinnig smart, aber sie enthebt jede Hierarchie durch die glitschige kleine Schnecke.
Ja, und also so Isidora und Kai sind eben keine Frauen, sondern sie sind Teile dieses Chaos und Teile dieses Sumpfes. Mhm. Und deswegen stehen sie über dem, wie wir Frauenbilder definieren, wie wir Frauen in ihrer Funktion in der Gesellschaft wahrnehmen. Sie stehen über all dem. Und weil sie darüber stehen, können sie auch einfach so agieren und sozusagen, sie sinken nicht ein.
Mhm. Wie sich das wohl einfühlt, so eine intelligente Person zu sein, so ein Buch schreiben zu können.
Ich habe auch gedacht, wie kann man so ein Buch schreiben?
Ich will halt
so
unbedingt,
krass,
dass sie sich erklärt.
Ja. Und am Ende hat sie wahrscheinlich gar keine Sätze.
Ich habe zwei Flaschen Wein getrunken.
Ich finde Schnecken irgendwie lustig.
Ja. Aber okay, eine wichtige Frage. Warum regnet es die ganze Zeit?
Chaos.
Aber da hätte sie ja auch einen Sturm, es hätte Hageln, aber es geht ja immer nur um diese Nässe und sogar wenn es warm ist, ist es ja so schwül.
Weil Regen kann dauerhaft, also weil diese Kontrolle, also in meiner Interpretation, in dieser Struktur, die sich Leon und Martina schaffen, reicht ein Regentropfen, um das aufzulösen.
Mhm. Wahrscheinlich und dieser konstante Regen, einfach dem du einfach nicht entkommen kannst.
Es gibt keinen konstanten Sturm.
Ja.
Es gibt keinen konstanten, also Sturm sind Katastrophen, weißt du, so Orkane sind furchtbar, aber Regen höhlt dich aus. Und jeder Regentropfen ist anders. Wie Regentropfen wo aufschlagen, was sie weich machen, was sie unbegehbar machen. Also der Regen löst ja die gesamte Wirklichkeit auf und macht alles zu einem Sumpf und verschluckt alles, was versucht, vernünftig zu bleiben.
Hey, und Karen, du bist so, ich fand's einfach nur geil, dass die Sonne nicht scheint.
Ja.
Hey, das sollte kein fröhlicher Roman sein. Regen macht's halt klamm.
Ja, Sonnenroman.
Wie sollen denn sonst die Schnecken irgendwo herkommen? Die Schnecken brauchen halt Regen. Wir so versuchen, Gott weiß, was zu interpretieren und keine Ahnung. Aber also natürlich, das passt alles.
Aber es macht so einen Spaß. Ich finde, das ist so, es macht so.
Und ist es für euch ein Beach-Read?
Ja, komm mal, nee.
Ja, Tilo.
Nein, doch. Ach Quatsch.
Das kannst du doch nicht. Das ist doch genauso wie Fight Club. Weißt du, du denkst, du guckst einen Actionfilm, aber du bekommst eigentlich was richtig Krasses erzählt über unsere Gesellschaft. Und dann liest es lieber am Strand.
Aber ich will doch nicht das am Strand lesen, diese schlimme Szene, was Martina noch. Das wird da, um Gottes Willen, da soll mein Urlaub vorbei.
Ja, aber jetzt kurze Take-Frage. Lesen nicht auch ganz viele Leute am Strand diese komische, unangenehme Dark Romans-Geschichten?
Achso, ich dachte, es geht so um Fitzek-Romane.
Und Fitzek-Romane, wo ja nun auch sexuelle Gewalt und Gewalt stattfindet?
Also ich lese generell sehr selten. genau. Und ich finde, ich weiß nicht, ich bin ja nicht oft dabei bei eurem Buchclub. Und ich weiß nicht, was eure Definition von Beachread ist. Aber meine Definition
ist sehr unterschiedlich,
kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ein Beachread oder generell einfach ein Read, für mich ist ein Buch, das einen nicht loslässt. Und das Buch verschlingt einen ja auch.
Total, also, ja, das stimmt schon.
Ich glaube, ich hätte das an einem Tag am Strand lesen können.
Ja, genau, für mich ist ein Beachread so ein Easy Read, sowas so.
Karo, wo ich mich nicht zwingen muss.
Ja. Und die Karo Wahl-Easy-Geschichte.
Genau, nicht, wo man jetzt dauernd alle zwei Seiten weglegen muss, wenn man so ist. Ich muss jetzt mal kurz nochmal drüber nachdenken, was damit gemeint ist.
Ja.
Für mich ist es ein Beachread. Man kann es aber auch im Schnee lesen. Man sollte es einfach gelesen haben in seinem Leben. Das ist ein Buch, was ich in einen Kanon aufnehmen würde von Büchern,
100%,
die du in deinem Leben gelesen haben 100%. Musst.
Und dann war ich trotzdem so, okay, wenn ich das Buch jetzt weiterempfehle, dann war ich trotzdem so, dann denken die Leute vielleicht, ich bin so weird. Weil ich war so, also werden ja schon sehr viele komische Dinge passieren einfach. Ja. Aber ich hab's, also für mich war es halt auch wirklich eine 10 von 10.
Ja.
Und ich will auch die anderen Bücher jetzt von Karin
lesen. Alle, lest sie. Also ich fand,
ja, also
sie hat auch ein Märchenbuch geschrieben, was Also diese feministische Idee zieht sich durch all ihre Bücher durch. Sie hat, es gibt ein ganzes Buch, wo sie beschreibt, wie sie als unattraktive Frau datet und welche Erfahrungen sie macht. Nicht ich sage, das ist eine unattraktive Frau, sondern die Person, die Autor, die Erzählstimme sagt in dem Buch, das ist ich bin eine unattraktive Frau und gehe jetzt mal daten.
Also so. Karen Duft hat auf jeden Fall wirklich zero Fucks auf irgendwelche Shitstorms oder irgendwas. Die haut einfach raus.
Wie alt ist denn die? Die müsste, das kriege ich, warte, erzählt mal weiter, ich suche uns mal ein paar.
Ich glaube, sie ist irgendwie in den 60.
Also ich hoffe, sie kommt auf jeden Fall mal, weil, also ich möchte auf jeden Fall auch ihre Bücher noch lesen und ich habe noch nie eine Person vorher so schreiben gelesen.
Mhm. Ja.
Ich finde es extrem beeindruckend, wenn man solche Bilder schaffen kann. Ich finde es extrem beeindruckend, dass man solche Gefühle über einen Roman irgendwie zu einem bringen kann. Und ich finde es krass beeindruckend, dass sie, also es ist ja, also auch diese Personen, wie die beschrieben sind, es gibt so Menschen, die ja trotzdem auch nicht. Es ist so, sie ist einfach ein Genie.
Ja,
und auch sagen,
also, achso, sag du.
Es kommt noch, ich wollte ganz kurz, das war ihr Debüt.
Ah, nee, das ist heftig.
Das ist so krass. Also so, es gibt ja mein Debüt. Und das ist ja die große Bereuung in meinem Leben, dass ich mit diesem Debüt einfach meine literarische Karriere wirklich verhagelt habe, ohne dass ich es je wusste. So. Das ist so, das war so scheiße. Und dann denke ich oft so, okay, das als Debüt, das als Bühne, so ein Buch geschrieben zu haben, das ist so,
das ist krass.
Das ist einfach so göttlich.
Ja. Aber hat sich dieses Buch 1999 viel verkauft?
Sehr Bestseller. Gute Frage.
War ein Bestseller. Danach kam, dies ist kein Liebeslied, das ist das, was ich gerade erzählt habe, dieses Buch, wo es um dieses Dating, also es in Hamburg spielt es, glaube ich, so. Top-Buch, Die entführte Prinzessin 2005, Märchenbuch. Wahnsinnig gut, habe ich 2005 auch gelesen.
Weiß gar nicht.
Und da habe ich 2005 gemerkt, hey krass, es geht hier um, also das ist ein feministisches Kinder-, Märchenbuch. Mhm. So, und das ist toll. Taxi habe ich nicht gelesen, Anständig essen, da geht es um richtige Ernährung. Und dann der große Knaller Macht, wo es darum geht, das glaube ich, es spielt so ein bisschen in der Zukunft und eine Frau wird eingesperrt oder sperrt jemanden in einem Keller ein.
Mhm. Hat sie in all ihren Büchern immer so starke Frauencharaktere?
Ja, ja, Fräulein Nettes kurzer Sommer, das ist das letzte, was ich noch nicht gelesen habe, liegt bei mir eingeschweißt seit 2018. Das ist ein Buch über Annette von Droste-Hülshoff, was sie geschrieben hat.
Das hast du nicht gelesen, seit 2018.
Ja, es liegt eingeschweißt seit 2018 auf meinem Tisch. Gott. Ich glaube, da steht meine Lampe für den Nachttisch, steht da so drauf. Ich lese es bald.
Aber sie ist irgendwie eine krasse Person. Ich habe sie dann gegoogelt, weil ich rausfinden wollte, ob meine Ost-West-Theorie stimmt.
Ja.
Und sie ist in Hamburg aufgewachsen und ist dann nach Brandenburg gezogen. Also sie kommt nicht von da, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ihre eigene Erfahrung auch verpackt.
Ja.
Und dann natürlich so, wahrscheinlich hat sie nicht das erlebt. Also ich hoffe es nicht.
Auch Polly.
Ja, aber sie hat auch mal als Taxifahrerin gearbeitet.
Ich auch,
das ist das Buch. Also sie schreibt Romane aus ihrem Leben. Das ist dieses, was so. Es ist ja eine Grundsatzdiskussion, glaube ich, zwischen vielen Autoren und Autoren. So, was musst du erlebt haben? Wie fiktional muss etwas sein, dass du es fiktionalisiert erzählen kannst? Und das hast du bei ihr, also sie war nie Annette von Droste-Hülshoff.
Looking at Fitzek, also der wird ja auch hoffentlich niemanden in seinen Keller gesperrt haben.
Aber sozusagen, sie hat, glaube ich, das alles viel davon erlebt und hat es verarbeitet in ihrem literarischen Werk.
Ja.
So.
Wir sind uns einig, knallharte 10 von 10.
Ja.
Absolute 10 von 10.
Und man braucht aber so ein paar Leute, die das Buch auch gelesen haben, damit man das danach gut verarbeiten kann. Also mir hilft das. Ich war heute Morgen, ich war so, oh mein Gott.
Ja, lest das nicht alleine.
Wirklich, ich muss.
Also man sollte es nicht mitnehmen, wenn man alleine auf eine Bergwandertour geht und dann das alleine auf verarbeiten müsste. Ja. Das wäre nicht so jetzt.
Also wir können natürlich jetzt allen anbieten, werdet Mitglied in unserem Patreon.
Dann
müsst ihr nie wieder Bücher alleine lesen. Dann könnt ihr mit uns zusammen da auch euch austauschen. Wir reden dann da über...
Ich hätte auch so einen krassen Redebedarf bei diesem Buch. Das habe ich selten empfunden.
Ja, und ich würde schon auch gerne noch mit euch dann, wenn wir fertig sind, noch übers Ende reden.
Können wir gerne machen. Ja. Wir können natürlich das. Wisst ihr, was wir machen? Wir reden nochmal einen kurzen Moment. Ich finde, ich bin noch nicht ganz leer geredet zu diesem Buch.
Oha!
Das ist crazy. Seid ihr beide schon leer geredet?
Also ich finde halt immer noch das Ende, aber das können wir auf gar keinen Fall spoilern.
Das würde ich sagen, machen wir wieder wie immer für Patreon. Stopp. Und wir reden über das gespoilerte Ende. Könnt ihr euch bei Patreon anhören. Könnt ihr dann da sehen. Mhm. Dann können da auch die Leute damit.
Aber machen wir das jetzt oder hast du noch einen Take, den du taken willst?
Naja, ich hatte noch so einen Take, für mich ist das ja auch eins meiner Lieblingsgruselgenres. Kosmischer Horror hatte ich euch ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Dieses Grauen, was nicht greifbar ist. Weil für mich ist ja wirklich Sumpf. Ich weiß nicht, wie alt man werden muss, um zu verstehen, dass auch der Sumpf endet. Aber in meinem Kopf geht man in einem Sumpf unter und geht unendlich lange unter. Da ist kein Ende.
Du kommst nicht zum Mittelpunkt der Erde und bleibst stehen.
Sondern du singst und singst und singst. Und dieses Buch hat an ganz vielen Stellen diesen berühmten, im ausgehenden 19. Jahrhundert geprägten, durch Lovecraft geprägten kosmischen Horror. Diesen nicht greifbaren, universellen Grusel. Diese Szenen, so die Isidora, manchmal ist die ja einfach am Zaun. Ich habe mich so gegruselt. Dann stand sie da plötzlich einfach und keiner weiß, wie sie da hingekommen ist. Ja. Diese, da sind so ganz viele Gruselstellen auch in diesem Buch drin. Die so
da fällt mir gerade auf, ist auch einfach, wenn wir nochmal über dieses Hierarchie-Ding sprechen, also ich jetzt, dass Isidora, diese Szene, weil du das jetzt sagst, sie steht da ja angeblich, Entschuldigung, gespoilert wahrscheinlich, splitterfasernackt und verlockt ihn so.
Ja.
Ist das dann auch so ein auf, Männer sind halt so simpel, die lassen sich auch mal von einer nackten Frau im Nebel am Zaun locken. Wisst ihr, so
ich würde, lustig, habe ich andersrum gelesen. Diese Frau ist so göttlich und so von einer dunklen Göttlichkeit umgeben, dass all die Kontrollmechanismen, die ein Leon installiert hat in seinem spießigen Scheißjournalistenleben,
wehrlos ist.
Hilft gar nichts. Und da steht sie nackt, mit Schlamm bedeckt, im Regen, im Kalten.
Anders geformt als die Frau,
die er begehrt.
Da ist doch eigentlich so ein komisches Tier noch bei ihr. Und das interessiert doch Leon eigentlich so sehr. Er konfrontiert sie dann auch und sagt so, was war das bei dir? Der wollte ja
das raus. Das wird aber nicht aufgelöst. Und
das wird nicht aufgelöst, nee.
Das wollte ich auch gerade noch sagen. Es wurden voll viele Stränge irgendwie nicht ganz aufgelöst. Also es passieren ja schon Dinge, aber man bekommt nicht alle Antworten.
Ja, es passieren auch ganz viele Nebensachen, wo man sich wundert, warum die passieren. Auch mit der Person, die aus dem Dorf kommt, die ja dann für Mord angeklagt wird.
Oh, den liebe ich, den Typen.
Ja, das ist der Tierarzt, ist es, ne?
Genau, weil er das Kleid...
Genau.
Warte, das ist zu viel Spoilern. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger
Schlüsselmoment. Aber was ist der... Echt? Das ist ein Schlüsselmoment? Weil ich dachte, das ist ein ganz separater Strang, der irgendwie aber gar nichts...
Der steht ja im direkten Zusammenhang mit dem Anfang des Buchs.
Genau.
Das ist ja lustig, diese lustige Klammer, wie so ein Tatort, wo ich dann so, als dann diese Szene wieder kam, also, ist ja wirklich wie so ein Polizeiruf.
Ja,
so,
aber es wird ja nicht aufgedeckt.
Wir wissen ja alle, was...
Genau. Warum, aber ja.
Der Podcast der Mutmaßung und Andeutung.
Wirklich. Aber der Strang hatte für mich trotzdem erstmal keinen Sinn gemacht für die Hauptstory.
Nee, aber trotzdem spielt er dann wieder in der Definitionsrolle von Kontrolle und Kontrollverlust. Ja. Spielt er nämlich eine große Rolle, weil diese Figur offensichtlich eine außerhalb dieses Sumpfes wieder die so viel Kontrolle besitzt, kann ich nicht erzählen.
Ich verstehe den Punkt, auf den du hinaus willst.
Also, wir fassen zusammen. Wir lieben Karin Duwe, wir rufen an dieser Stelle auf. Galliani, sie ist bei Kiepmeuer und Witsch, also Kiwi, hier Galliani Berlin.
Wurde sie schon mal offiziell angefragt?
Wurde noch nicht offiziell angefragt. Vielleicht hört ja eine der Pressemitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Galliani Berlin diesen Podcast.
Bitte connectet uns.
Ich fahre auch nach Brandenburg.
Wir alle.
Wir fahren alle. Wir kommen alle, machen einen großen Tisch.
Moorspaziergang.
Machen einen Moorspaziergang mit Karin Duwe. Ich kann nichts. Also
ich würde das wäre auf meiner Top 5 an besten Erlebnissen in meinem Leben.
Also ich habe
zum Weltall fliegen. Zum Weltall. Ja. Ins Weltall fliegen.
Ja, ich pack's mit drauf. Es ist ein Unterpunkt von, ich möchte ins Weltall und ich möchte mit euch über Ringromanen lesen. Aber es zählt auf jeden Fall zu diesen Interviews, die ich extrem gerne machen wollen würde.
Ja. Wäre so toll, wenn sie sich diesen Podcast anhören könnte und dann zu all unseren Takes was sagen könnte. Oh,
und ein paar so zwei toll. Schreiben.
Das ist also, es stimmt alles nicht. Ihr hattet Steuerschulden.
Ich find Schnecken gut.
Ja,
ich hasse Männer, deswegen wollte ich da.
Ja. So. Also ich hätte große Lust mit euch allen, dass wir sie besuchen und dann.
Das ist das Schönste.
Vielleicht ist das auch mal ein Vorschlag für ein Literaturformat im deutschen Fernsehen. Nicht immer nur Hass verbreiten und irgendwie diese Ekligkeiten, die man jetzt im Öffentlichen, sondern einfach...
So eine kleine Fangang, die dann zu gefeierten Autoren fährt.
Wir lieben euch.
Ja.
So, die heißt, wir lieben euch und dann kommen einfach vier Leute zu einem Autoren oder einer Autorin und sagen, ey, wir verehren das, was du machst.
Ja.
Spazier mit uns.
Es gibt ganze Folgen über dein Buch, wir sind krass hyped.
Ja.
Irgendwie auch schön.
Und dann am Ende sitzen wir wieder zusammen. War jetzt doch nicht so nett, wie ich dachte. Niemals deine Stars treffen. Naja. Ja, stimmt. Wir können nicht mehr sagen, Leute, lest dieses Buch.
Ja, machen wir.
Mutter, liebe Mutter, bestell es bitte in die Buchhandlung. Vielleicht kommen Leute und wollen es haben.
Lies das Buch, werd Patreon. Hört ihr das Ende dann dazu an, über das wir jetzt gleich sprechen werden.
Ich glaube, wir verlosen einfach mal drei. Wir verlosen mal drei Ringromane. Mutter, macht es fertig. Wir schicken die los. Dann könnt ihr das damit lesen. Machen wir. Habe ich schon erzählt, dass ich die signierte Erstausgabe vom Ringroman als HC...
Ja, ungefähr 18 Mal.
Okay.
Ich wusste es noch nicht.
Ich habe im Übrigen die signierte Erstausgabe...
Ey, Tilo hat HC. Übrigens die signierte...
Das finde ich so krass irgendwie.
Ja. Und ich habe sie in Japan gelesen und habe...
Fand ich auch beim ersten Mal.
Ja.
Und habe dann so die in so eine Papiertüte gepackt und dann nochmal in den Buchbeutel, den ich ja hier verschenkt habe, in großer Form. Und leider hat sich beim Lesen, weil ich unaufmerksam gelesen habe, der Buchblock verschoben und der Buchbeutel war etwas zu rau. Und dann hat sich der Einband so ein bisschen abgeschubbert.
Stimmt, du magst das ja nicht, wenn deine
gar nicht.
Bücher gelesen
nicht schon aussehen. Das, ich habe ja dieses Regal für besondere Bücher und da steht es drin.
Ja, ich muss dir auch deins noch mitbringen.
Ja.
Sieht bestimmt nicht mehr so aus wie vorher, aber du wirst es überleben.
Okay. Danke, ihr drei.
Oder müssen wir nicht noch das Buch für nächste Woche bestimmen, bevor wir über das Ende sprechen?
Ja, was ist das nächste Buch?
Ich weiß es, ganz klar. Ich werde auch wieder gewinnen. Ich gehe hier mit einem Selbstvertrauen rein in die Folge.
Ich habe zwei dabei. Katja, hast du auch was dabei?
Ich kann was so, ja.
Bold. Okay. Bold ist sie hier.
Okay, Lukas.
Ich dachte, du hast eine Entscheidung getroffen.
Ja, ja, aber mach jetzt.
Also ich möchte auf jeden Fall Die zweitgrößte Liebe lesen von Ruth Maria Thomas.
Hat mich lustigerweise überrascht, wenn es jetzt nicht. Hätte ich mir denken können.
Nee, dass niemand überrascht ist, aber ich glaube, du hast es auch schon gelesen, oder? Aber ich will es unbedingt lesen. Und dann kann man auch direkt über den ersten Teil von ihr noch sprechen.
Ich glaube, Ruth Maria Thomas, die ist ja im erweiterten Zirkel von uns allen. Die kriegen wir auch, glaube ich, überredet,
dass sie
mal mit
uns quatscht. Ja, das fände ich auch voll schön, wenn mal wieder eine Autorin hier zu Besuch wäre. Und ich finde sie schon sehr toll.
Sie hat auch mal bei Mutter eine Lesung gemacht. Bei dir auch, Coco, oder?
Ja.
Ja, sie war bei Mutter, hat sie eine Lesung gemacht?
Ich habe ja die Marketingkampagne zu diesem Buch gemacht.
Genau. Ah, ja.
Und den Merch.
Worum geht's?
Um Es geht um gesellschaftliche Unterschiede in einer Paarbeziehung. Also eine junge Frau scheitert beruflich, verliebt, wechselt die Stadt, fängt von vorne an, wechselt die Stadt, lernt einen jungen Typen kennen, verliebt sich in einen jungen Mann, der aus ganz anderen finanziellen Verhältnissen kommt. Und es ist eine Frage, ob diese Ungleichheit Bestand hält, wenn man zusammenlebt.
Toll, oder?
Ja, ist ein ganz tolles Buch.
Ja.
Ganz tolles Buch.
Habe ich Bock. Also gibt es keinen Widerspruch, habe ich das zu lesen. Ich müsste endlich auch mal das erste lesen, weil mir schon aus mehreren Seiten...
Du wolltest das unbedingt.
Ja, aber ich habe so viele... Also ich habe ja wieder meinen Leseflow, habe ich dir erzählt, Luca.
Oh, schön.
Es ist wieder, war nur zwei Wochen weg.
Drei Tage nicht so viel gelesen, bin so, oh Gott, ich bin total raus. Yeah.
Aber es hat sich schrecklich angefühlt.
Ja, ich hasse das. Das hat hier unter Wasser, oder wie es heißt, mit mir gemacht, dass ich richtig blockiert war.
Oh nein.
Ja.
Oh Gott, oh Gott.
Ja.
Kathi.
Also, es liegt ein Buch auf meinem Nachttisch. Das ist von Antonia Baum.
Ja.
Und ich habe ja schon angedeutet, dass ich nicht so viel lese. Ich bin eher das Gegenteil. Ich komme ab und zu mal in so einen Lesefluss. Dann kann ich auch ein Buch in zwei Tagen oder in einem Tag lesen. Aber mir fällt es irgendwie sehr schwer, so, ich weiß nicht, mein Kopf funktioniert nicht so gut beim Lesen. Aber es kommt schon mal vor, dass ich so krass reingezogen werde wie beim Regenroman. Und auch bei Antonia Baum.
Mhm.
Also ich finde, sie schreibt...
Ist ein neues? Weil es gibt ein neues, kommt von ihr.
Es ist nicht neu. Okay. Nee, das ist das Schrottplatzbuch. Das hat so einen längeren Titel. Ich glaube, ich wuchs auf einem Schrottplatz auf.
Ein Vorschlag, ohne dich sozusagen übertrumpft, hat nichts damit zu tun. Wollen wir dann einfach... Es erscheint jetzt ein neues von ihr. Wollen wir einfach das Neue von ihr lesen?
Mega gerne. Ich liebe, weil ich finde, alles, was sie schreibt, ist einfach...
Klingt sehr gut.
Habe immer das Gefühl, sie spricht einem aus der Seele und findet noch schönere Wörter dafür.
Dann das neue Buch von Antonia Baum, die ich von ganz früher, ich glaube, bei der Weiß haben wir einmal miteinander geredet. Mhm. Sie hat auch damals bei der Weiß gearbeitet.
Ah, das wäre so toll, mit ihr zu reden.
Ja, das kriegen wir, glaube ich,
weinen.
Love it.
Also, Antonia Baums neues Buch, dessen Titel mir nicht einfällt. Können wir aber dann, machen wir dann in die Shownotes und machen wir dann auch zur Wahl.
Ja.
Coco.
Thea Mengeler, öffentlicher Nahverkehr.
Um was geht's da?
Warum musst du mich jetzt so bloßstellen?
Aber ich kann einen Vorschlag machen, dann schlage ich ja drei Bücher vor. Ich würde dir was rüberwerfen, nämlich unsere Kollegin.
Nee, damit habe ich in den letzten Wochen sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Okay. Naja.
Bitte nagelt mich nicht fest. Ich habe in Erinnerung, dass es um eine Influencerin geht, die Probleme dann mit einem Stalker kriegt. Nagelt mich nicht 100% bitte drauf fest.
Aber es ist gut, wenn es auf deiner tollen Liste ist.
Die ist sehr gut recherchiert.
Folgt alle Kuku auf Instagram.
Ja, bitte, mach das. ich hatte das recherchiert, und der Text hat es da drauf geschafft und dann ist es meistens, will ich lesen.
Weil unsere gemeinsame Kollegin, also Buchhändlerkollegin Kathleen aus der Mehring, hat mir empfohlen Chicago.
Sag mir gar nicht.
Chicago.
Chicago liebe ich.
Und da hat sie gesagt, das wirst du lieben, dieses Buch, Thilo. Und mehr weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Das hat sie jetzt auch mehrere Mal in ihren Insta-Story als Buchhändlerin empfohlen. Und ich glaube, das hast du auch meiner Meinung nach auch in deiner Liste drin.
Chicago?
Ich guck gleich
mal. Lustig, aber wenn es jetzt auf der Liste wäre und ich es einfach nicht wüsste.
Ich habe noch zwei Bücher, die ich auch, also Hundeheimat würde ich gerne vorschlagen. Don Pablo Molemba, der den tollen Podcast gemacht hat mit Henrik Bolz zusammen. Und der hat damals, als vor einem halben Jahr das Buch angekündigt, da habe ich ihm schon gesagt, da gab es den Buchclub noch gar nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, oder ich glaube, eine kurze Zeit später haben wir ihn gegründet, wenn du das rausbringst, schick's mir und sowieso, ich möchte es gerne haben.
Er soll
lesen.
Auch unbedingt kommen.
Genau.
Und den richtig toll. Auch der Podcast war toll. Henrik Bolz bringt ja auch noch ein neues Buch raus dieses Jahr, will ich auch unbedingt lesen. Dieses Buch, das wird sowieso gelesen werden.
Und es geht halt um die Unterzeile der Osten meiner Familie und andere Rätsel. Es geht um so, also es ist eine Ostgeschichte, glaube ich, migrantische, also POC. Und er erzählt eben diese Geschichte im Osten, Baseballschlägerjahre. Ich finde ihn
auch sehr gut.
Er ist, glaube ich, ein sehr cooler Typ. Und ich habe irgendwie Bock, das zu lesen. Und ich frage mich auch, ob er so, weil ich persönlich hasse das ja auch oft, also mit dem Gesicht, mit dem
Das ist er?
Das ist er.
Ah, okay.
Und wie viel Kraft er aufwenden musste, um es nicht zu schaffen, doch nicht auf dem Cover drauf zu sein.
Vielleicht wollte er es ja auch.
Vielleicht wollte
er
es auch. Und dann würde ich noch Julia Pustet vorschlagen. Alles ganz schlimm. Wir haben letzte Mal über sie gesprochen. Ganz kurz hatte ich ihren Account irgendwie auch erwähnt. Und ich würde einfach diese beiden Bücher mal in die Runde werfen.
Okay.
Aber eine gute Auswahl von 5 Büchern.
Ja, ich weiß eh, da muss ich dir jetzt leider Luca recht geben. Ja, das ist vollkommen klar, was passiert.
Aber ich möchte trotzdem so gerne, weil einfach auch aus Autorensicht, dann können wir ihn einladen, das finde ich so toll.
Ja.
Eigentlich könnte man auch warten, dann könnte man das Buch von Hendrik Bolz auch noch lesen und beide gemeinsam einladen.
Was auch Spaß machen würde.
Ich wäre so starstruck.
Ich lasse diese Scheiße mit dem Auslandsjournalismus. Ich lasse das. Wir machen nur noch Literatur.
Nur noch.
Nur noch Bücher. Bücher.
Hendrik Bolz und, also, ja. Nee, ich höre jetzt auf. Aber das, ich würde es lieben.
Ja. Also, danke, ihr vier.
Danke dir.
Es war wieder, also es hat mir, ich habe das Gefühl, ich könnte noch 4 Stunden weiter mit euch über dieses Buch reden, weil ich natürlich noch in diese Details von Chaos und Auflösung und sowas reingehen wollen würde.
Ich will euch fragen, ob die Symboliken alle stimmen.
Und so, aber das ist so, es muss reichen, Leute.
Nein, wir müssen Karen Duhl fragen, ob die Symboliken stimmen.
Ja, stimmt.
Es muss reichen. 1000 Küsse an alle Hörerinnen und Hörer.
Grüße. Ja.
Der Hund hat mir gerade über meinen nackten Zeh geleckt bei der Verabschiedung.
Das ist lieb. Ein Drive-By-Küsschen.
Dass ich barfuß bin?
Ja.
Entschuldigung, ich habe Crocs an.
Ja, ist schon okay. Ich habe mich nur... Ich hab mich
aber der Hund hat jetzt meinen einen Zeh angeleckt.
Ja.
Naja, okay, oh, Vorsicht, da sind viele Kabel.
Ja, das versteht er bestimmt, wenn du es ihm zu ihm sagst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ich drücke gleich auf Stopp, Coco. Willst du noch einen Tschüss sagen?
Ciao.